Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 253. Ich habe Thomas angedroht, ich werde ihn outcallen. Wir sitzen beieinander, er steckt sich eine Kippe an und das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Mein Freund, du siehst mich leicht errötet, ich bin ein wenig aufgeregt. Wir sitzen beieinander, herzlich willkommen zu Folge 253, dornige Chancen. Wir gehen gleich auf den Titel ein, aber erstmal pay dues. Ja, hallo mein Süßen.
Hallo Jan, hallo alle.
Wie geht es dir denn?
So, steigst du gleich mit der maximalen Eskalation rein?
Was heißt denn Eskalation? Jetzt kommen hier die wirklich tiefen Fragen. Wie geht es dir denn?
Es geht mir eigentlich, bis eben ging es mir gut, bis du kamst. Ja? Herzlich willkommen. Schön, dass wir mal wieder beisammensitzen. Ja. Zur Wahrheit gehört auch, ich habe dich kurz bevor du die Aufnahme gestartet hast, habe ich dich gefragt, darf ich rauchen? Ja. Gut, ich habe die Antwort nicht abgewartet, sondern gleich eine, aber ich habe gefragt.
Und ich habe sofort gesagt, ich werde dich konsequent outcallen, aber mach doch, was du willst.
Ich habe dir gesagt, mein lieber Freund, es wird ein Abend voller dorniger Chancen. Ja.
Wir sitzen beieinander, zumindest der Jan hat Urlaub. Ja. Wir haben uns ein weltmeisterliches Weltmeister-Weltmeister-Bier von dem lieben Florian aufgemacht und haben damit den Rahmen gesetzt für eine wundervolle Folge zu dem wirklich, wirklich wichtigsten Fußballthema des laufenden Jahres. Schaffen wir die Qualifikation zur Weltmeisterschaft?
Ja, herzlich willkommen auch unserem Experten Bastian Schweinsteiger.
Genau.
Lieber nicht.
So Thomas, dann erzähl doch mal, wie hat dir denn Florian Wirtz gefallen?
Ja, ich habe seine Schwester gesehen im Derby.
Ich habe auch gesehen, sie ist relativ früh ausgewechselt worden.
Ja, aber hat ausgiebig gefeiert und sich ehrlich gefreut und überhaupt, um das nochmal kurz abzuhaken, das war schön.
Und das war souverän.
Live in der ARD auch. Ich habe es mit Verena im Froggies geguckt und wir haben uns wirklich, wirklich gefreut. Über die Elfmeter müssen wir nicht reden.
Nee,
es waren unsere.
Für mich das Highlight sowieso. Erstens 37.000 Leute. Ja. Zweitens Megastimmung im gesamten Stadion. Drittens, lasst mir Frau Desic in Ruhe. Ja, das war absolut nachvollziehbar, sowohl der emotionale Ausbruch als auch das Schild, was sie hochgehalten hat.
Ich frage mich, worüber sprechen wir hier
eigentlich? Genau, worüber reden wir eigentlich? Ja. Da werden doch wieder aus Mücken Elefanten gemacht.
So ist es doch. Ich habe, nachdem das zum Eklat aufgebauscht wurde, habe ich nochmal gegoogelt. Hans van Breukelen.
Ja.
Ronald Koeman war es. Deutschland-Trikot, EM 1988.
Der Popo-Abwischer, meinst du?
Das war eine Provokation.
Ja, und das war auch eine ganz andere Bühne. Und ich kann nur sagen, Frau Desic, eine von uns, ne?
Ja, und ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen, wo es hieß, geil weitermachen, der Frauenfußball braucht ein bisschen mehr Feuer.
Ja, und das haben sie erfüllt. Mehr Nordderbys bitte.
So.
Unsere steht uns ja noch bevor mit den Herren. Die Damen haben auf jeden Fall schon mal abgeliefert und da dürfen sich die Herren gerne eine Scheibe von abschneiden.
Ja.
So. Wir haben uns zusammengesetzt, weil irgendwann jetzt auch mal wieder ein Werder-Spiel ansteht. Irgendwann heißt
kommt der Herren,
in zwei Tagen.
Ja, genau.
Ein Bundesligaspiel der Herren in Heidenheim.
Ja.
Ja. Und heute war die Pressekonferenz. Wir haben Hut ab für uns. Wir haben abgewartet, bis ich vorbei war.
Ja, können wir heute seriös was sagen. Ja.
Und deswegen gibt es, obwohl Werder eigentlich gar nicht gespielt hat und uns auch gefallen, wir müssen auf gar kein Spiel zurückgucken.
Mhm.
Ja. Trotzdem gibt es ein paar Dinge zu besprechen, denn mit Heidenheim wartet einer von den nächsten 6 Gegnern. Wir waren uns off the mic schon einig. Wo eigentlich für Werder sich jetzt mehr oder weniger glatt zieht, wohin die Reise geht, kann man schon sagen. Weil es sind alles, jetzt kommen 5 Euro ins Phrasenschwein auf Augenhöhe.
Oh Mann, ich kann es nicht mehr hören.
Nichtsdestotrotz, ich bin mega gespannt.
Ja.
Und Spoiler, der Fußballgott hat bei der Personalsituation von Werder Bremen offensichtlich noch nicht genug, um uns vor Herausforderungen, Klammer auf, dornige Chancen, Klammer zu stellen. Da kommt der Titel vielleicht auch her. Aber er passt auch noch auf andere Themen, die wir vielleicht nachher noch ansprechen wollen.
Ja, genau. Was haben wir vor? Ne? Wir müssen nicht zurückgucken. Wir hatten in der letzten Folge Work-Love-Balance, haben wir das St. Pauli-Spiel aufgearbeitet. Und weiß ich nicht. Ich habe die Folge nochmal gehört. Haben wir es zu schön geredet? Ich war ja fast in der Wortwahl mit erste Halbzeit fand ich fast schon überragend, habe ihn weit aus dem Fenster gelehnt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, ich finde es immer noch eine gute Leistung und einen wichtigen Dreier. Und da haben wir aber auch, denke ich mal, jedes Detail abgearbeitet in der letzten Folge.
Ja, klassische Überkompensation. Ne? Wir haben die genauso am anderen Ende des Spektrums übertriebene Kritik an der Leistung des Teams irgendwie versucht gegenzureden, indem wir gesagt haben, ey, das war an einigen Punkten schon bemerkenswert erwachsen und wir können nicht immer nur erwarten, Hippe-Pura-Fußball, sondern das war halt eben einfach super effizient und hinten raus nichts angebrannt und das sind Sachen, die man auch betonen darf.
Ja.
Und deswegen, also nichts, wofür wir uns entschuldigen müssten, finde ich. Und wir haben ja auch genauso die Dinge benannt, die halt eben dann noch nicht so gut liefen.
Ja.
Stichwort Chancenverwertung, Stichwort auch gerade in der zweiten Halbzeit Phasen zu haben, wo Pauli das Spiel macht, einfach.
Ja.
Und das haben wir auch benannt und deswegen finde ich jetzt nichts, wo wir irgendwie komplett die grüne Brille aufgehabt hätten.
Nö, aber.
Delululand.
Delululand, wo wir ja auch gerne mal unsere Ferien verbringen.
Zumindest.
Die Ferien, ja. Aber halt auch nichts, wofür sich jetzt das Team entschuldigen müsste, nur 1-0 zu Hause gegen St. Pauli gewonnen zu haben. Ne? Was wir aber auch schon gesagt haben, in weiser Voraussicht, auf der Position des Linksverteidigers liegt irgendwie ein Fluch.
Ja.
Ne? Denn auch jetzt der letzte
Mohikaner.
Potenzielle Kandidat mit Isaac Schmidt fällt auch aus, dazu auch gleich mehr. Und was wir auch gesagt haben ist, so das war jetzt vielleicht das erwachsene richtige Rezept gegen St. Pauli, aber so kannst du halt auch nicht jedes Spiel erfolgreich bestreiten. Und ja, Heidenheim wird das schon, auch dazu gleich ausführlich mehr, wird das schon nochmal eine andere dornige Chance.
Aber sag mal, was du dazu denkst, ich habe das überlegt, ne? Ich glaube, wir sind ja, man kann glaube ich mit Fug und Recht noch sagen, wir sind gerade noch in einer Phase der Saison, wo du einfach bei den Gegnern immer nicht nur gucken musst, wie steht es eigentlich um deine Entwicklung, ist der Stand deiner Entwicklung, sondern du musst auch immer noch gucken, wie entwickelt sich der Gegner gerade, ne?
Ja.
Und das ruckelt sich ja jetzt alles erst so langsam zurecht.
Ja.
So. Und deswegen finde ich es, es ist noch viel krasser zu gucken, dass du von Spiel zu Spiel schauen musst, wie gehst du Spiele gegen die jeweils einzelnen Gegner an. Je später die Saison wird, desto mehr Sample Sizes hast du für die Art, wie der gegnerische Trainer gearbeitet hat, wie die Spiele gegen unterschiedlich starke Gegner angegangen sind
und so.
Und dann wird es, glaube ich, auch einfach ein bisschen, naja, nicht einfacher, aber es wird ein bisschen verlässlicher, wie der Trainer oft in der Spielvorbereitung auf die Analyse guckt des Gegners. Und dann ist es vielleicht auch ein bisschen besser hinplanbar, und das würde ich bei Steffen auch sagen, war ein wichtiges Thema in der Pressekonferenz, dass es hieß, er hat die Relegation gegen Heidenheim ja gespielt, erst vor gar nicht allzu langer Zeit. Er weiß deswegen auch sehr viel über...
Als Elversberg-Trainer noch.
Als Elversberg-Trainer, genau. Er weiß deswegen auch sehr viel darüber, wie Frank Schmidt seine Mannschaft einstellt. Er hat diese Erfahrung auch in Do-or-Die-Spielen gemacht. Und deswegen, ja, tauchen wir nachher nochmal ein, aber bin ich sehr, sehr gespannt
drauf. Ja, die hohen Respekt, die beiden voneinander, ne?
Ja.
Ein Video hier auf YouTube gesehen von Frank Schmidt, kurz vor der Relegation war das, wo er meinte, ey, Horst Steffen für mich Trainer des Jahres, damals in Elversberg. Also, ja, zwei ältere, durchaus respektable Herren auf der Trainerbank, glaube ich.
Die grauen Eminenz.
Ja, aber die der Bundesliga auch gut tun, ne? weil sie halt wirklich Typen sind. Genau, was haben wir vor? Wir blicken auf das Heidenheim-Spiel. Wir wollen auch am Ende der Folge nochmal auf diese ganzen Entwicklungen im Aufsichtsrat, die Neuwahl, das Prozedere und die Entwicklung da drumherum, die, ich sage mal so, Jan, entschuldige, ich habe Fragen dazu, aber dazu später mehr. Ich würde gerne mal einsteigen, ne? Weil es hieß ja immer, jetzt geht die Saison so richtig los. Und das ist ja eigentlich ein Satz, den man halt so sagt, irgendwie leicht heraus und wo dann irgendwie Vereinsfunktionäre immer sagen, ja, das kann man natürlich so nicht sagen, natürlich vom ersten Tag an so. Aber indirekt hat es Horst zumindest ja bestätigt. Ne? So, ja, ist schon ein bisschen so. Ja, und im Prinzip ist es so. Und da können wir vielleicht uns mal kurz, können wir kurz mal einen Uhrenvergleich machen, Status Quo. Und vielleicht auch mal gucken, wie ist der Start jetzt? Wie ist der einzuordnen?
Bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
Gilt auch andersrum, mein Freund. Zweite Frage auch, die Transfers, Deadline, der erinnert euch, das ist ja nur noch gar nicht so lange her, da waren wir in nackter Panik mit Schweißausbrüchen ne, und haben durchgezählt, wer in der Liga... Wen können wir hinter uns lassen noch, außer Heidenheim und HSV?
Und dann gibt es ja auch noch neue Transfermarkt-Wert-Updates. Das kann man vielleicht in den Kontext stellen zu unseren Gedanken in Sachen Transferschluss.
Richtig. Und dann können wir vielleicht nochmal mit zwei, drei Sätzen versuchen zu analysieren, geht der Jugendhorst, ja. Ja, geht der Plan Horst Steffen auf und ist Clemens Fritz mit seiner mit seinem Transfersommer eher Gewinner oder Verlierer in der Geschichte? Obwohl, ach Mann, ich hasse das. Also
ich weiß, was du meinst.
Ja, ja, ja. Also, haben die funktioniert oder nicht? Ja. Oder
ja, da bin ich mal auf deine, weil ich, also für mich fühlt es sich nach wie vor, um jetzt mal direkt einzusteigen,
ja.
Für mich fühlt es sich nach wie vor an wie, ich kann es ehrlicherweise noch gar nicht so richtig sagen, es fühlt sich für mich so an, dass ich noch gar kein konkretes Bild davon habe, in welche Richtung geht die Reise für das Team eigentlich. Und es liegt einfach vor allem daran, dass wir ja wieder die Scheiße am Fuß haben, was Verletzungen angeht.
Ja.
Ja, wir haben, du hast im Prinzip noch überhaupt kein wirkliches Bild davon, wie, also wohin die Reise gehen könnte, weil du praktisch jeden Spieltag neu flickschustern musst, weil wichtige Leute fehlen.
Ja.
Wenn du dir mal überlegst, wer fällt jetzt aus? Können wir der PK vorgreifen? Ja? Ausfallen tun jetzt die ohnehin schon Verletzten. Agu, Weiser, Stark, Demann,
Wöber,
Ade, ja, dann kommt jetzt Isaac Schmidt dazu, das sind jetzt schon 7, ja, ja. Und ich glaube,
wir haben auch noch einen vergessen.
Ja, irgendwie haben wir vergessen, aber Stay war fraglich.
War auch lange angeschlagen.
War angeschlagen, ne? Sodass du halt eben jetzt dann aber unterm Strich einfach sagen musst, du spielst in der Verteidigung wirklich mit der letzten Kapelle, muss man echt so sagen.
Ja.
Du hast zwar mit Friedel den Captain, der toi 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 an Bord geblieben ist, und mit Koulibaly den 18-Jährigen, der einfach eine unfassbare Entwicklung
macht. Der Gott sei Dank überragend das macht und eine Säule ist. Ja. Er ist der Mann, habe ich heute gelesen, mit den meisten Pässen, glaube ich, bei Werder. Mhm. Also auch im Aufbauspiel wichtig. Und auch, was ja auch noch dazu gehört, an der Flickschusterei, wie du es so schön ausgedrückt hast, dass ja auch ein Friedel durch die zwei Linksfüße ja auch noch halb rechts in der Innenverteidigung, was ja auch nochmal eine Umstellung ist. Ne? Wir hatten den Pieper-Ausfall, den Stark-Ausfall und so weiter und so weiter. Flickschusterei und dann halt auch noch immer diese Gegner, was sich immer anfühlte wie jedes einzelne Do-or-Die-Spiel.
Ja.
So, und was ging, haben wir einigermaßen nach Hause gebracht. Ne? Also wir haben mit Mönchengladbach, sage ich mal, zum richtigen Moment das schwächste Tier der Herde.
Ja. Isoliert.
Isoliert, ja. Und müde gelaufen. Ja. So. Und wir hatten mit St. Pauli, wo wir halt, ja, mit, ich sag mal, solidem Handwerk diesen mega wichtigen Heimsieg eingefahren haben. Und wir hatten das Sensationsspiel gegen Leverkusen, wo wir zu 10 noch zurückkommen von 1-3 auf 3-3. Ja. Mit einem überragenden Leo Bittencourt, wenn ich da mal dran erinnern darf. Ne? Also auch jemand, der danach schon wieder in Vergessenheit geraten ist, mehr oder weniger. Aber wo man schon sieht, wie viele verschiedene Roleplayer oder wie viele verschiedene Protagonisten wir hatten, notgedrungen. Schon.
Ja. Ne? Bedeutet 7 Punkte, bedeutet Platz 12. Torverhältnis ist mittelmäßig, unter anderem auch, weil wir die Bayern schon hatten.
Ja.
Und weil wir denen gegen Frankfurt am ersten Spieltag jetzt nicht allzu gut aussahen. Aber man kann unterm Strich sagen, und das ist dann ja ehrlicherweise auch die Wahrheit, der Blick auf die Tabelle sagt doch nicht viel aus, auch nach 7 Spielen nicht wirklich. Die Bayern marschieren halt wieder einsam vorne weg.
Ja.
So, Dortmund und Leipzig haben Schwierigkeiten dran zu bleiben, aber hängen da oben noch mit drin. Aber ansonsten ist es eigentlich im Prinzip von Platz 6 bis Platz 13 sind es 3 Punkte.
Ja. So. Ein Spiel.
Ja, ist ein Spiel.
Ist das.
Deswegen, ja, vielleicht muss damit, sagen wir mal, mit begrenztem Wert, würde ich sagen. Und trotzdem kann man eben zumindest, und das ist dann wahrscheinlich so die zweite Ebene des Ganzen, zumindest schon mal gucken. Werder ist eine der Mannschaften, die ein knochenhartes Auftaktprogramm hatte. Hat sich auch erwiesen. Also der Spielplan gab das ja vor der Saison schon her, dass wir alle dachten so, das ist krass. Hat sich ehrlicherweise auch so gezeigt, wenn man mal guckt, unsere Gegner.
Wie viele Spiele hatten wir jetzt? 6?
Entschuldigung, 6.
6 Spiele.
Genau.
Und wir hatten von diesen 6 Gegnern stehen, glaube ich, 4 im oberen Drittel.
Ich kann mal kurz durchzählen. 1, 2, 3, 4, 5 stehen vor uns.
Ja.
4 sind im oberen.
Ja.
Nee, es sind 3 im oberen Drittel.
Also es sind Bayern, ja. Freiburg, Frankfurt, nee, Leverkusen.
Ja, die sind unter den ersten acht.
Ja, ne? Aber die man so als starke genau. Gegner.
Genau, richtig. St. Pauli steht auch noch immer noch vor uns wegen des besseren Torverhältnisses. Und deswegen kann man unterm Strich schon sagen, der einzige Gegner, den wir halt dann geschlagen, auch deutlich geschlagen haben, ist Gladbach, diesen 17.
Ja.
So, und jetzt kommen alles Gegner, die, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen momentan in der Tabelle um uns herum sind.
Ja,
so,
ne? Genau. Ne? Und das muss man ja sehen. Und auch das nochmal, um das aufzugreifen, was du eben meintest, ne? Dass das jetzt noch eine Phase war, wo man halt so von Woche zu Woche sich das alles zurechtgeklöppelt wurde. Und zwar nicht nur bei uns, sondern bei den anderen ja auch. Wenn du siehst, dass ich glaube 3 oder 4 Vereine schon den Trainer gewechselt haben, wo sich das neu aufstellt. Ne? Wo bei manchen, selbst so Dortmund und so, so Langzeitverletzte oder Star-Einkäufe jetzt noch eingebaut werden müssen und so. Und ja, in dieser Phase und in dieser Situation waren Gott sei Dank nicht nur wir.
Ja, stimmt, also bin ich bei dir.
Ja.
Was, Werder ist ein super Beispiel dafür, finde ich nämlich auch, weil du bei Werder auch klassisch an diesen ersten 6 Spielen sehen kannst, du kannst bei Werder noch überhaupt nicht sagen, was spielen die eigentlich für einen Angriffsfußball,
ja.
weil die sich immer noch versuchen zu finden.
Ja.
Ja, du hast kein klar erkennbares Muster, wie Werder zu Chancen und zu Toren kommt.
Ja.
Sie versuchen gerade noch sehr viel rum. Ne? Sie haben jetzt, wir haben jetzt zum Beispiel gegen St. Pauli das erste Mal ein 4-3-3 gesehen. Ja, das hat natürlich zwangsläufig auch Auswirkungen auf die Art und Weise, wie du dir Chancen erarbeitest.
Richtig.
Ja, und das heißt also, die Trainer, wenn sie auf Werder gucken unter Horst Steffen, sind sie noch nicht in der Lage zu sagen, okay, Steffen spielt im Angriff immer diesen Ball.
Ja.
Und darauf können wir uns einstellen. Ne? Sondern er rotiert ja auch vorne durch.
Ja.
Jetzt hat Schmiedi eine falsche 9 gespielt, war für ihn auch eine neue Rolle.
Richtig.
Die ersten 2-3 Spiele hat Grölli vorne in der Spitze gespielt, war für ihn auch eine komplett neue Geschichte.
Sinma hat schon alle 3 Offensivpositionen gespielt. Genau.
Also wir probieren halt noch viel rum.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ich glaube, deswegen ist es auch immer noch viel Spekulation,
ja.
In welche Richtung geht es. Aber wir kriegen langsam ein besseres Bild davon, wer Kapazitäten hat.
Ja.
Und da würde ich ganz gerne mit dir nachher auch mal über die Rolle in Jinma sprechen, weil ich habe ein paar oder 2-3 steile Thesen, wo ich gerne mal wissen würde, was du dazu denkst.
Ja, gerne.
So, weil ich glaube ehrlicherweise, dass wenn sich Werders Idee und Strategie für den Offensivfußball findet, haben wir Personal an der Hand, wo uns ein paar Clubs echt drum beneiden.
Ja, das glaube ich auch. Ne? Was vielleicht auch zu so einem ersten Zwischenfazit dazu gehört, und das haben wir auch schon gesagt, bleiben beim Thema, dass mit Horst ein Trainer da ist, der den Matchplan mehr am Gegner ausrichtet. Ne? Und auch deswegen natürlich schwieriger ist oder vielleicht länger dauert als bei Ole zum Beispiel zu erkennen, was ist denn jetzt genau der Plan A und was habt ihr vor? Weil bei Horst, glaube ich, ist es auch gewollt, dass es jedes Mal variiert.
Ja.
Du hast darauf hingewiesen. Und das ist natürlich vielleicht auch noch sich selber finden, ja, aber das macht es, ich glaube, das könnte auch mittelfristig ein Vorteil sein für Werder, ne? Wenn alle dann in ihren Abläufen drin sind und die verbessert haben und die stabiler sind, ja, aber sind wir vielleicht immer noch der flexibelste Gegner, ne, auch wenn ich mir angucke, dass Puertas als Neuzugang ins Team kommt und schon 3 Positionen im Mittelfeld und jedes Mal tragende, wichtige Schlüsselpositionen gespielt hat, sehe ich da auch viel, also da ist, wir sind noch lange nicht da, wo es, wie es mal aussehen könnte. Ich habe da ein gutes Gefühl.
Ja, aber ich glaube, aber auch da, ne? Also ich glaube, das ist gar nicht jetzt alles nur Teil eines groß angelegten, perfiden Plans,
ja. Von
Horst Steffen ausfuchst, sondern das ist halt auch viel Trial and Error.
Ja, ne? Das stimmt.
Weil wir haben bei Puertas gesehen, er hat 3 Positionen gespielt, auf einer hat es nicht gut funktioniert.
Richtig.
Ne? Also ich glaube, dass Steffen genau das auch gerade probiert.
Ja.
Aber wir haben letzte Folge auch darüber gesprochen, und deswegen bin ich zu 100% bei dir. Ich glaube, dass es für die Spieler Gold wert ist, dass sie halt eben in dieser Flexibilität, die Horst Steffen praktiziert, sie merken, dass es nichts ist, wo sie sagen, okay, wir können nur ein System spielen, sondern es steht und fällt mit der Art und Weise, wie der Trainer ihnen die Aufgaben für das jeweilige System an die Hand gibt und ob sie es verstehen.
Ja.
Ja. Und wir haben drüber gesprochen, Steffen hat mittlerweile, ich glaube, in 6 Spielen haben wir jetzt, glaube ich, 3 verschiedene Formationen gesehen.
Ja.
Und das hat alles einigermaßen funktioniert. Also wir sind nirgendwo wirklich auseinandergekippt jetzt mal Bayern mal ausgeklammert und dann Frankfurt als erstes Spiel als keine Sample Size. Deswegen glaube ich schon, dass das für den Kopf gut ist, ja, dass er rumprobiert und dass sie sehen, dass sie eben in den verschiedenen Strukturen es auch, bestehen können.
Ja.
St. Pauli war das erste Mal 4-3-3 unter Steffen, ja, und es hat defensiv gut funktioniert und nach vorne haben wir unsere Möglichkeiten gehabt, sagen wir es mal so.
Also zumindest in der ersten Halbzeit.
Und in der zweiten
war der Matchplan gut. Genau. So, und jetzt wollte ich gerade was mega Schlaues sagen, ne? Aber
habe
ich vergessen.
Gott ist ein Arsch.
Achso, Gott ist ein Arsch, nimm das Gott. So, und bei der Gotteslästerung fällt es mir dann nur wieder ein. Dieses Austarieren finde ich ganz wichtig. Und auch das ist Hashtag Austarieren irgendwie so ein Ding, was bisher zur Methode Horst halt passt. Ne? Es geht ja halt nicht nur dann darum, weil wenn du Puertas da einbaust, ne, mit verschiedenem Impact, ja, so, musst du ja auch darauf achten, dass zum Beispiel ein Romano Schmid dadurch weniger Impact hat. Und das musst du auch austarieren. Denn ein Romano muss sich jetzt erstmal wieder neu suchen. Ne? Er spielt nicht mehr diese Position, die er gewohnt ist. Ne? Muss jetzt andere Skills reinbringen, spielt mal als falsche Neun, was er sensationell gemacht hat. Und was ich mir auch gegen Heidenheim, gegen Mainka und so diese Leute gut wieder vorstellen könnte. Oder er hat auf dem Flügel gespielt und so weiter und muss sich neu finden. Und auch das muss Horst natürlich austarieren. Ne? Und auch wie er immer wieder betont, dass wie viele Spieler schon Impact hatten und schon ihren Teil beigetragen haben. Ich meinte eben schon, Stichwort Leo Bittencourt gegen Leverkusen, ne, ein Bangula und so weiter, ein Koulibaly haben wir angesprochen, ein Hain, der als Ersatztorwart kommt und absolut überzeugt, ja, ein Isaac Schmidt, der in seinem ersten Spiel gleich ein Tor gegen Leverkusen macht und so. Es ist ja, ne, ein Yuki Sugawara, der
sofort Leistungsfähigkeit.
Hashtag Honda Motor, haben wir vom ersten Tag an gesehen. Ne? Also, so, und auch das ist ja so typisch Horst, ne? Auch, auch den Boniface, ne? Nachdem er immer wieder gefragt wird, wo er den er immer wieder. Ne?
Wie, lass den Jungen doch.
Ja,
der will doch einfach nur Fußball.
Echt, ne? Wie er das immer wieder betont. Ja, also auch das denke ich mal, Zwischenfazit: für sowas wurde Horst geholt, ne? Jugend Horst. Ne? Das hat er eingelöst, muss man sagen. Ne? Also Spieler wie Koulibaly, wie Backhaus.
Ne? Ihr hört mich leicht unkonzentriert, ich muss Bier eingießen.
Ja. So. In den Pizarro-Becher.
Ja, und in meinen Santi Garcia-Becher.
So. So. Ja, dann lass uns doch mal auf die Transfers gucken.
Ja, das ist ein guter Punkt, weil ich würde es ganz gerne anknüpfen an die ja jetzt gerade jüngst neu veröffentlichten Marktwerte der Spieler. Denn, also nochmal nur als Disclaimer, ja, wir wissen, transfermarkt.de legt da irgendwie Maßstäbe an, die umstritten sind.
Ja.
Ja, und trotzdem hat das in irgendeiner Form einen Impact, weil halt eben es mittlerweile eine Referenzgröße ist, auf die sich alle Medien irgendwie beziehen. Ja. Ich habe neulich nochmal wieder diese geile Geschichte gehört, dass Cristiano Ronaldo irgendwie vier Leute von transfermarkt.de lass mich lügen, ne? Gefährlich, ich weiß nicht, ob ich es noch richtig erinnere, aber auf jeden Fall irgendjemanden bei Twitter und Insta blockiert hat.
Verklagt hat.
Weil Transfermarkt.de, weil er damit nicht einverstanden war, wie Transfermarkt.de seinen Marktwert beurteilt.
Ja? Achso, ich dachte, mach bei Alter 29, ja. Sonst verklage ich dich.
Ja. Mein Bizepsumfang links ist größer. Also auf jeden Fall, hat es einige Updates gegeben, wo die Werder-berichtenden Medien aus sich nicht zu schade waren, daraus gleich Headlines zu machen.
Ja, und das ist natürlich auch einfach ein Nerd-Ding. Ne? Ich weiß gar nicht, wie oft die aktualisiert werden, zweimal im Jahr oder so, die Marktwerte, wie oft die angepasst werden. Aber alleine schon jeder, der ein Managerspiel oder FIFA zockt oder so und auch selber tradet, Das ist halt, das gehört halt mit zum Game dazu. So, und jetzt kamen neue Marktwerte.
Ja, genau. Und ich würde ganz gerne mal anfangen.
Ja, ja. Ich sage nur einen Satz vorweg. Mit unseren Leihgeschäften, weiß ich noch, ist Werder Bremen im Bundesliga-Ranking der wertvollsten Kader alleine durch diese Boniface-Leihe, glaube ich, also nach oben, wie eine Rakete nach oben geschossen, irgendwie auf Platz 7.
Okay.
Oder so. Und nur noch, ich sage als kleinen Teaser, Boniface kam mit einem Marktwert von 40 Millionen.
Ja, genau. Und das ist, Spoiler, die theoretischste Größe, über die wir nachher noch reden. Aber ich würde ganz gerne mal mit Koulibaly anfangen. Mhm. Weil Koulibaly hat bei Transfermarkt jetzt einfach nur basierend auf 6 Bundesligaspielen einen Sprung gemacht von, lass mich lügen, ich glaube von 1 Million auf 8 Millionen.
Also 1 Million war der taxierte Marktwert für einen talentierten Nachwuchsspieler, der aber noch nie Herren gespielt
hat. Genau,
richtig.
Ja. So, und er ist jetzt, ich gucke gerade mal eben, ja, genau, er ist im August Saisonbeginn Marktwert 1 Million, ist jetzt neu bewertet worden am 14. Oktober auf 8 Millionen.
Innerhalb von 2 Monaten.
Jetzt, pass auf, jetzt sag ich, und deswegen finde ich, sind die Kritiker, haben einen Punkt, wenn man sagt, okay, Transfer, es ist ein theoretischer Wert. Ja? Weil Koulibaly ist 18, hat jetzt 6 Spiele gemacht und wird jetzt auf 8 Millionen taxiert. Ich sag dir aber auch, und selbst wenn ich versuche, die grün-weiße Brille abzunehmen.
Ja, nee, musst du nicht.
Der Typ ist 18.
Ja.
Der Typ zeigt gerade jeden Tag aufs Neue, was für ein Potenzial er hat. Man muss auch angucken, gegen wen der gespielt hat. Ne? Unter anderem seine Leistung gegen Bayern. Der hat Vertrag, Werder redet ja offen nicht drüber, er wird jetzt bei transfermarkt.de geführt mit Vertrag bis 29.
Ja, was, Klammer auf, für die Bewertung des Marktwertes eine Rolle spielt, wie lange die Vertragslaufzeit ist, für alle, die es nicht wissen, weil sich daran bemisst, weil du musst jemanden ja aus dem Vertrag rauskaufen als interessierter Verein und es wird teurer, wenn er noch 3 Jahre Vertrag hat, als wenn der Vertrag im nächsten Sommer ausläuft. Das nur zur Info für alle, die nicht Anstoß 2 gespielt haben.
Und deswegen, und deswegen finde ich die Transfermarktwerte halt wirklich sehr theoretisch, denn ich sag dir ganz ehrlich, wenn Karim Koulibaly verkauft werden würde, würde der Stand jetzt, gebe ich dir Brief und Siegel drauf, würde der Stand jetzt 30 Millionen.
Ey, genau die Zahl hatte ich gerade im Kopf.
100%.
Komm, wir stoßen an. Ja.
Prost.
Genau die Zahl hatte ich im Kopf.
Es gab ja jetzt in der Länderspielpause durchaus auch Situationen, oder es gab Gerüchte, wo erste Vereine, Zitat, ein Auge auf Koulibaly geworfen haben. Angeblich soll es ein Verein aus, lass mich lügen, England, egal. Auf jeden Fall soll ein Verein angeblich bereit sein, sogar jetzt schon 20 Millionen für ihn zu zahlen.
Würde ich auch machen.
Deswegen, und das ist jetzt eigentlich ein ganz geiler Aufhänger, weil das Negativbeispiel ist ja Nick Woltemade. Und da wollte ich mit dir einmal drüber sprechen. Ja?
Jetzt über Nick Woltemade?
Ja.
Der ist aber nicht mehr Spieler bei uns, soweit ich gehört habe.
Ja. Hast du recht?
Ja, ich habe irgendwas im Internet gelesen, aber dass das nicht gut gelaufen
ist. Das ist das klassische Beispiel, was von Kritikern immer angeführt wird für Werder, ihr Idioten.
Ja. Da lief der Vertrag aus.
Da lief der Vertrag aus. Ich will aber vor allem darauf hinaus, dass man halt eben sieht, wann ist der von Werder, der ist weg. Vor 15 Monaten ist der von Werder weg, ablösefrei.
Ja.
Und ist jetzt für 90 Millionen gewechselt.
Ja, wegen der Bettwäsche, aber weil er als Kind immer schon...
Newcastle. Worauf ich hinaus will, ist, mittlerweile geht es auch durch die Entwicklung in England, geht es halt auf den Transfermarkt und mit den Marktwerten halt so bescheuert ab, dass du bei einem Verteidiger... Linksfuß, das erhöht ja den Preis für einen Spieler auch nochmal krass.
Richtig, weil du flexibler bist in der Viererkette, du brauchst immer einen Links- oder im Idealfall einen Linksfuß, sprachen wir auch drüber, Winkel beim Aufbauspiel und so weiter. Und die gibt es halt einfach seltener.
18 Jahre, passstark. Ja. Also eigentlich die eierlegende Wollmilchsau, nach der du suchst, wenn du nach entwicklungsfähigen Spielern in der Innenverteidigung suchst du. Worauf ich aber bei Nick Woltemade jetzt hinaus will, das wäre meine Frage an dich. Glaubst du, dass die Erfahrungen, die Werder in der Causa Woltemade gemacht hat, ihr Handeln mit jungen Spielern signifikant ändert? Also glaubst du, dass sie lernend aus der Erfahrung mit Nick Woltemade in Zukunft noch vorausschauender agieren werden, wenn es darum geht, Verträge mit jungen, talentierten Spielern zu machen? Glaubst du, dass sie auch dazu bereit sein werden, ins Risiko zu gehen? Denn das war ja der springende Punkt. Sie haben bei Woltemade bis zu einem gewissen Punkt gesagt, da sind wir bereit, ins Risiko zu gehen.
Sie sind für die damaligen Verhältnisse ja all in, was halt ging, ne? Vertrag wie für Krug angeboten.
Ah, darüber könnten wir, glaube ich, sogar diskutieren.
Aber um deine Frage zu beantworten, weil die finde ich super interessant, klares Ja. Und weißt du, woran man das merkt?
Sag mal.
Dass sie den Trainer ausgewechselt haben. Ist das beste Zeichen genau dafür. Denn du holst mit Horst Steffen das Versprechen, ich setze auf die Jugend, auch wenn der Junge mit zerbrochenen Brillengläsern weinend nach Hause kommt, spielt der wieder, der kriegt mein Vertrauen. Und das war Ole Werner ja nun überhaupt nicht. So, was zu dem, was in der Entwicklung des Vereins auch okay war, ne, haben wir drüber gesprochen, der richtige Mann zur richtigen Zeit, aber ich glaube, Werder hat auch den richtigen Moment gefunden, da jetzt einen Wechsel vorzunehmen. Und es ist ja dieser bewusste Schritt, über den wir auch im Sommer ausführlich gesprochen haben, ist jetzt der Kern der Mannschaft, sind das noch wie früher diese Säulenspieler oder ist eigentlich, leihen wir Topspieler, um unsere Jugend als Kern stärker zu machen. Und dieser Mindset-Wechsel, den verkörpert Horst Steffen. Und er ist genau das Versprechen, das er jetzt auch eingelöst hat, indem er auf Spieler wie Koulibaly etc. zu verkaufen für 6,5 Millionen. Übrigens, Klammer auf, aus heutiger Sicht, was für eine richtige Entscheidung war das denn bitte? Ja, so viel Geld und wir haben mit Backhaus und Hain, ne, Backhaus ins Tor zu stellen, Koulibaly zu stärken in der Innenverteidigung, Čović von Anfang an aufzustellen, auch Keke Top, die komplette Vorbereitung, die Chance zu geben, die er nicht genutzt hat. Aber es ist trotzdem genau das. Und ich glaube, wenn du die Frage war, ja, haben sie aus Causa Woltemade gelernt? Ich behaupte ja, weil es zeitlich auch passt, aber es macht zumindest Sinn.
Ja, ich glaube, dass der Punkt, den du als erstes gesagt hast, genau der ist. Also ich glaube, dass die Entscheidung pro Steffen etwas ist, was genau da reingeht. Und ich glaube halt eben auch, ich meine, das musst du dich halt auch trauen, weil letzten Endes wird mit dem Schritt Horst Steffen zum Zünglein an der Waage, wenn es um die Beurteilung geht, welche jungen Spieler entwickeln, halten, verlängern,
exakt,
mit besseren Verträgen ausstatten. Ne?
Exakt.
Aber es macht Sinn, also es macht gerade auch Sinn in Bezug auf, was will Werder eigentlich werden?
Ja.
Ne? Und das ist halt eben die Nische, in die sie rein wollen, aufgrund von wirtschaftlichem Nachteil, sich eine Nische dort zu suchen. Und da brauchst du halt eben auch eine Konsequenz in der Zusammenarbeit, nicht nur zwischen Niemeyer und Fritz, sondern auch zwischen Niemeyer, Fritz und Steffen. Und da muss, das war genau der Missing Link, den es bei Werner, Fritz Niemeyer nicht gab, dass der Steffen jetzt besser sein soll, weil Steffen jemand ist, wie du gerade gesagt hast, der das mitentwickelt.
Der diese neue Philosophie umsetzen kann, die sich der Verein schon vielleicht vor 1-2 Jahren im Kopf langfristig gegeben hat, aber er ist halt die Person.
Und der den jungen Spieler viel besser einschätzen kann, weil er sie tagtäglich auf dem Platz sieht.
Ja.
Das sind ja Fritz und Niemeyer, müssen sich ja immer auf das Wort des Trainers verlassen. Und ich stelle mir gerade vor, bei Ole Werner auf dem Trainingsplatz. Na, wie hat sich denn Patrice heute gemacht im Training?
Ja. Wer?
Ja, hab ich nicht so drauf geachtet. Ich habe ein bisschen Probleme heute mit dem Ski gehabt. Ja, Ziehen im linken Oberschenkel.
Ja.
So, ne?
Ja. Ich habe mit der Toni Jung Einzeltraining gemacht.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das eben genau der springende
Punkt ist. Glaube ich auch, was jetzt aber gar nicht negativ gegen Ole Werner sein soll, weil mit dieser Philosophie du natürlich nicht im ersten Jahr die Klasse hältst.
Ole Werner kriegt ehrlicherweise bei Leipzig gerade genau das, was er von Werder immer wollte.
Ja, genau. Und deswegen ist es für alle die richtige Entscheidung. Ne? So, wir haben uns in beiderseitigem Einvernehmen getrennt. Wir sind noch gute Freunde. Ja. Also okay, wir sind kein
vielleicht.
Sagen wir mal, wir grüßen uns noch, wenn wir uns in der Bundesliga treffen. So, ne? Aber es war ja für die Zeit auch richtig. Ne? Du kannst mit so einem Experimentieren und auch mit den Jugendspielern, die wir damals hatten, ne? Mit Fabio Chiarodia, ich vertraue dir, ich meine, guck dir an, in Gladbach liefert der immer noch nicht ab und der ist mittlerweile 2 Jahre älter. Das war schon alles, aber jetzt ist, glaube ich, diese Philosophie da und dazu gehört auch zum Beispiel mit allen diesen Jugendmeistern langfristig zu verlängern. Das ist ja auch Koulibaly, das ist Čović, das ist Ade, das ist Musa, Schmidtgens und so weiter und so weiter. Und dafür Verträge aufzulösen, die, ne, von Veljković, von Dux, von Toni Jung, die diese Kaderplätze blockiert hätten für diese Jungen. Und auch das gehört vielleicht dann zur Antwort auf deine Frage, haben sie daraus gelernt? Zumindest hat sich das nach der Causa Woltemar, da hat sich die Philosophie, und das haben wir auch schon im Sommer spekuliert, hat sich grundlegend geändert. Und ja, dornige Chancen für alle.
Daran anknüpfend,
wir waren bei den Marktwerten.
Ja, genau, wollte ich gerade sagen, daran anknüpfend, Marktwertentwicklung, sogar Ware halbiert. Verstehe, wer will, mag aber am Wechsel aus England nach Deutschland liegen. Ne?
Sag mal Zahlen.
Ich glaube von 12 auf 6, lass mich, ja, okay. Nagel mich drauf fest. Ich müsste mal eben einmal.
Ja, gut, okay, aber die 12 Millionen Marktwert hatte er, als er Stammspieler in der Premier League war. Ne? 12 Millionen.
Ja.
Dann ist er abgestiegen und ist jetzt ein verliehener Spieler aus der zweiten Liga. Das gut, ne, ist, glaube ich.
Er kam von 11. Ja. Und ist jetzt bei 6.
Ja, okay, aber ich glaube, das ist durch. Ich spiele nicht mehr Premier League und ich werde von einem Zweitligisten verliehen an den mittelmäßigen deutschen Erstligisten. Ich glaube, das ist marktmechanisch zu erklären, dieser Wertverlust.
Weil ich würde meinen Arsch darauf verwetten, dass wenn der diese Saison so weiterspielt, dann kriegt der im nächsten Sommer wieder 30 Millionen Angebot aus England.
Ey, Digga, ich streich meinem Sohn das Taschengeld 3 Jahre lang, wenn wir da die Kaufoption ziehen können. Ja. Wie wichtig ist der denn? Ja. Ja, und auch da kann man vielleicht schon mal sagen, als Fazit, erster von den Neuzugängen und von den Leihspielern, ein absoluter Volltreffer, dieser Spieler. Ja. Oder?
Ja, total. Also, Uhrwerk.
Ja.
Ja, also wirklich ein Uhrwerk. Ja. Du kannst dich also auf den zu 100% verlassen. Der macht praktisch keine Fehler.
Stand jetzt der beste Neuzugang preis-leistungsmäßig für das, vielleicht mit Bangula.
Ja, also weil wir ihn geliehen haben, ist es gerade wirklich ein Deal. Also,
und wir haben eine Kaufoption.
Eine relativ niedrige.
Ja. Also auch da muss man sagen, das ist ein sehr, sehr guter, das ist ein guter Deal und ich könnte mir vorstellen, dass Werder da die Kaufoption auch zieht.
Ja.
Und der Junge fühlt sich auch scheinbar wohl bei uns.
Also das ist, haben wir glaube ich dann letztens, also die Vermutung, wo das herkommt, haben wir gerade gesagt, ja, Wechsel aus England, aus dem zweiten Liga nach Deutschland,
ja,
ist zwangsläufig wahrscheinlich in dieser Realität von Transfermarkt.de verbunden mit einer deutlichen Abwertung.
Und ist auch so.
Ja.
Ne, wenn man sieht, was Leeds United für Ilja Krujev damals bezahlt hat zum Beispiel, dann versteht man das.
Ja.
Okay.
Wen haben wir denn noch? Mio Backhaus. Ja, hat zugelegt, klar, ist jetzt Stammkeeper in der ersten Bundesliga.
Ja, ist er Stammkeeper? Von,
ja. Also da müssen wir uns jetzt erstmal darauf verlassen, was Horst Steffen sagt.
Bei Heidenheim ist aber noch ein bisschen offen, ne? Ist noch ein bisschen angeschlagen.
Das weißt du besser als ich.
Ja.
Aber das mag so sein.
Klären wir gleich.
Aber Horst Steffen hat sofort, ohne Zweifel dran zu lassen, gesagt, Mio, wenn Mio wieder fit ist, spielt Mio wieder.
Ja, finde ich auch gut und auch völlig muss berechtigt. Auch der Marktwert, ich weiß, ich habe es nicht vor Augen, aber müsste auch deutlich gestiegen sein. Er ist ja jetzt auch U21-Nationalkeeper.
Ja.
Ja. Als er jetzt verletzt war in der letzten Länderspielpause, wurde er vertreten von Simon oder Kersken oder so, von irgendeinem anderen jungen Keeper, der sofort 2 große Fehler gemacht hat und so. Ja. Also Mio Backhaus, absoluter Gewinner, auch wenn er jetzt die beiden Spiele nicht gespielt hat.
Aber ich bin auf die Situation mit Hain mal wirklich gespannt, weil der hat mir auch gegen St. Pauli wieder gut gefallen.
Dann Karl Hain, auch ein Neuzugang.
Ja.
Der unspektakulärste, aber tut mir leid, wie viel Spaß macht mir der denn bitte?
Ja, dann bist du jetzt gerade in der Markt, weil der ist nämlich in den Analysen der Marktwert Aufs und Abs ist der gar nicht genannt worden.
Ja, okay.
Ja. Aber bin ich bei dir?
Ja.
Also finde ich auch einen geilen Transfer, bei dem wir ja auch eine Kaufoption haben.
Ja.
Ja, deswegen mal gucken, was da noch draus. Da kannst du dich ja im Prinzip wirklich zurücklehnen. Ja. Ja, und gucken, mal gucken, was da jetzt wird. Ja. Ne? Wir haben ehrlicherweise, und da müssen wir jetzt leider dann mal auf die Kehrseite der Medaille gucken, auch relativ viele Abwertungen. Mhm. Ja, Sugawara haben wir schon gesagt. Wir haben mit Wöber auch eine deutliche Abwertung von 8 auf 5 Millionen. Ja. Gut, von dem können wir ehrlicherweise noch nicht viel sagen.
Wundert mich, dass es noch 5 sind. Der hat ja seit Ewigkeiten kein Spiel mehr gemacht.
Ja, ist ja aber, wann immer er fit, wenn er fit ist, ja. Nationalspieler.
Ja. Und halt auch einer dieser gesuchten Linksfüße, genau. Der innen und außen spielen kann. Ja, halt also auch,
ich sag mal, 26, ne?
Ja, also und Österreicher auch und so, ne? Also auch ein Transfer, der vorher auf dem Papier Sinn gemacht hat, der aber bisher natürlich, müssen wir ehrlich sein, durch den Ausfall null funktioniert bisher. Ja,
also, ja, oder ist einfach ein Muster ohne Wert.
Ja, ein Ausfall
wir wissen
ist
nicht genau, ja, wir wissen nicht genau, ja. Was sein Wert für diese Truppe ist, ja. Denn ehrlicherweise holst du ihn ja als einen international agierenden Innenverteidiger und in einem fitten Werder-Kader ist für den auf der Position eigentlich, also da ist der Konkurrenzkampf so brutal,
ja.
Wenn du dir das mal, also Koulibaly hast du ja erstmal gar nicht auf der Rechnung
gehabt. Nein.
Du hast ja erstmal Friedel, Stark, Pieper und Wöber gedacht für die Innenverteidigung.
Ja, ja. Dann hat er links gespielt. Ne?
Weil er musste, Stichwort Voodoo-Puppenposition.
Richtig, ne? Und Agu war ja für rechts eingeplant.
Ja, genau.
Und nur durch diese Verletzungsserie außen haben wir ja überhaupt Sugawara und Isaac Schmidt und so noch nachgekauft.
Ja, rotieren wir da durch, ja, genau.
Ja, und der Mann mit dem, was hat er, Knöchelbruch oder so? Doch irgend so eine vernichtende Diagnose.
Ja, echt,
okay, trotzdem muss man sagen, und da müssen wir dann halt auch mal hart sein, ne? Hat alles seine Gründe und schade und so. Gut gemeint und gute Idee, aber Wöber ist ein Ausfall bisher.
Ja. Und kann man ehrlicherweise auch nicht wirklich viel zu sagen. Und wenn das so weitergeht, werden wir, weil ich den super sympathisch finde, finde ich es ehrlicherweise auch schade, wir werden die K.O. nicht ziehen. Gerade wenn du guckst, wir haben ja eine Kaufoption auch für
Wöber. Ja, das war, was ganz schlau war, den nicht sofort zu kaufen. Ne?
Ja,
sondern,
genau. Ja. Aber wenn du mal guckst, ne, die anderen, wo wir Kaufoptionen haben, sind ja diejenigen, wo wir eigentlich gerade sagen, oh Gott, ey, eigentlich müssten wir die alle ziehen. Also Sugawara, Hein, ehrlicherweise auch.
Ja, wenn du, Puertas wenn, auch.
Ja, oh, ja. Das, Alter, die, da werden schon Härtefälle kommen. Ja. Ne? Wir werden uns die nicht, wenn wir keinen, ja gut, wir müssen mal gucken.
Aber Boniface weiß ich nicht.
Ja.
Boniface weiß ich nicht.
Aber für den haben wir noch nicht mal eine Kaufoption.
Ja. Also wenn wir den Marktwert weiter in den Keller drücken,
ja, dann, ja,
wir ihn dann kaufen wir ihn zu so einem Dumpingpreis. Das ist so wie so ein geiles Insider-Geschäft, ja, an der Wall Street.
Alles mit, ja, Victor abgesprochen.
Ja, alles, genau.
Victor, isst ruhig noch zwei Burger. Ja.
Die Halskrause. Ja. Nimm die Halskrause, ja, für das Interview.
Ja. Zieh den Fettsuit an. Aber Entschuldigung, etwas albern. Aber damit wären wir dann halt eben auch bei demjenigen. Und dann sind wir ehrlicherweise auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt sind wir wirklich auf Theorie-Level.
Ja. Ja.
Victor Boniface wurde abgewertet. Jede Headline, was die Marktwertanalyse der Bundesliga angeht, sagte, Victor Boniface, die größte Abwertung der gesamten Liga.
Ja.
Okay. Von 40 Millionen auf 20 Millionen.
Ja.
Ja.
Also selten kann ich eine Transfermarkteinordnung so gut verstehen wie da.
Ja, ich wollte es gerade sagen, genau.
Also ich frage mich allerdings, wo die 40 noch herkamen, ja, vor der Saison, ja, weil der ja auch schon wenig gespielt hat. Und
ich frage dich, wo kommen die 20 her, ehrlicherweise? Der hat seit 18 Monaten sieht man von dem praktisch nichts mehr.
Ja, genau. Ja,
der zehrt immer noch von seiner Monster Saint-Gilloise Leverkusen.
Ja, und dem Meisterjahr in Leverkusen, ja, genau, wo er ja auch alles kaputt geschossen, ja, hat. So. Und ja, wie gesagt, also wir werden auch Horst Steffen wieder, ich sag mal, in sehr federlicher Manier, ja, ne, hat er ihn auch heute wieder in Schutz genommen. Und das tun wir ja auch. Wir haben auch das letzte Mal, habe ich auch gesagt, lass den Jungen in Ruhe. Das ist einfach
geben.
Ein kleiner, ne, aufgeregter, achtjähriger Baller, gefangen im Körper eines Profiboxers.
Ja. Ne? Dieses Bild ist so schön.
Das passt so, aber auch.
So ein geiler Straßenschläger.
Ja.
So Bärnackel.
Ja, aber eigentlich will er nur lieb. Er will nur, dass man ihn lieb hat. So.
Ich habe heute wieder beim Doomscrolling bei Instagram, habe ich heute nur kurz Werder gesehen und dann, die machen immer so die Frage der Woche, und dann fangen sie die Spieler, die gerade auf dem Weg in die Kabine sind, kurz ab und fragen die irgendwas. Und ich, ohne zu sehen, worum es überhaupt ging, habe ich nur gesehen, wie sie Boniface das Mikro unter die Nase gehalten haben und wie er komplett in Lachen ausbrach. Und ich dachte, oh.
Ja. Oh, es ist einfach so, und ey, bitte, ich glaube, man darf den nicht.
Nein, ey, ganz ehrlich, und für mich, es ist ein so geiles lieb, Gefühl. Ja, das ist ein Jahr, das ist für mich eine festgelegte Episode, die hat für mich ein Ende.
Ja.
Und deswegen, ich genieße das einfach gerade, denke mir so, witziger Typ.
Ja.
Ja, mal gucken, der hat auch Bock.
Und der will halt
auch.
Ja,
genau, genau. Ne? Der hat auch Bock. Und dann denke ich mir halt so, ey, komm, ich drück ihm so feste die Daumen, ja, dass er jetzt, ich glaube ehrlicherweise auch, selbst wenn er, Stichwort austrainiert und so, selbst wenn das noch nicht 100% auf Level ist, ne, ja, lass den jetzt eine Bude machen.
Ja.
Dann platzt der Knoten und dann haben wir mit dem wieder so geile Szenen wie mit Max Kruse damals.
Ja.
Und du denkst so, ja, okay, dann machst du die 50 Meter Sprint halt nicht, aber dafür kriegst du den Ball aus 20 Metern und dann pickst du ihn oben rechts und Knick.
Ja, so, ne? Und das hätte ja fast schon mal geklappt. Ja. So. Und wie er sich geärgert hat danach. Und so, und wenn er sich nicht ärgern würde, ja, dann wäre ich auch stinkig so und würde sagen, was soll das? So, beweg deinen Millionärsarsch. Ja. Ja? So, aber der will ja, und du merkst ja, wie der darunter leidet, ja, ne? Dass er das eben nicht. Und so, Horst Steffen erzählte das heute in der Pressekonferenz auch nochmal und meinte, ja, ey, man hat ihm das so angesehen. Und dann fiel er halt in diesen Horst-Papaton wieder, weißt du, wo so die Augen so leuchten und die Stimme so ganz weich wird in diesen, ich bin Betreuer beim Kirchentag-Ton, ne, und holt die Gitarre raus und, ne?
Und so dann, wie du mit mir redest, wenn ich mich wieder über die Außendarstellung von Werder Bremen
auslasse. Ist so, ist so, ne, kein Kind wird zurückgelassen. Ja. Und dann erzählte Horst, könnt ihr euch angucken, auf YouTube gibt's ja die Pressekonferenz, sagte er, ja, aber dann sind dann so Momente, diese Einwechslung gegen St. Pauli, da habe ich ihn und den Patrice gebracht. Und dann habe ich nur hinten von der Trainerbank gesehen, wie der Viktor den Patrice nochmal in den Arm genommen hat vor der und ihm noch irgendwas erklärt hat. Ich weiß gar nicht, was es war. Ich habe auch gar nicht danach gefragt. Aber einfach die Situation, diese Geste, das war so schön für mich. Nee, süß, meinte er. Das sah so süß aus. O-Ton, das sah so süß aus von der. Und ich denke so, bitte.
Wenn du das erzählst, das klingt immer so wie Montessori-Schule. So,
aber es ist doch wirklich, ja, so. Und ne, nochmal an alle liebe Grüße, die in Social Media gesagt haben, danke, dass ihr mit eurer Analyse mein Vaterkomplex wieder. Genau. Da ist er. So, und da sind wir dann auch wieder beim System- und Strategiewechsel, über den wir eben sprachen. Vielleicht ist da doch relativ viel Plan dabei. Ne? Und ja, das geht auf mit Horst.
Also wir ziehen einen Strich unter die Transfermarktanalyse. Ich glaube, ja, im Großen und Ganzen kann man jetzt schon mal festhalten, ne? Und das ändert ja, oder es ist ja nicht kein wirklich großer Unterschied von dem, was wir auch gesagt haben, nachdem das Transferfenster zu war,
ja,
dass wir gesagt haben, das ist unterm Strich schon erstens alles nachvollziehbar, zweitens wirklich, muss man einfach auch sagen, auch jetzt mit den bisherigen Leistungen unterm Strich eine sackstarke Leistung von Fritz,
ja,
und Niemeyer.
Ja.
Finde ich wirklich
es nach wie vor. Es ist hochriskant gespielt.
Ja. Aber es ist einfach in der Summe aufgegangen.
Ja.
Ja. Und selbst wenn Boniface jetzt noch nicht alles kaputt schießt, ja, und vielleicht tut er das auch gar nicht, aber auch die Sorge, die wir hatten, dass das möglicherweise, oder dass wir unsicher waren, was das für die Struktur bedeutet, ja, dass es dann...
Hat sich nicht bestätigt.
Genau.
Ja.
Ne, sondern er ist genau, wie du gerade beschrieben hast, er ist jemand, der die jungen Spieler an die Hand nimmt. Ey, guck dir an, wie er mit einem Jinma gejubelt hat, nachdem er da diesen geilen Pass gespielt hat.
Ja. Gegen Gladbach. Der ist selber noch ein kleiner, ja, Junge. Ne?
Ja. Und deswegen, dann haben wir Sugawara, der sofort funktioniert hat. Wir haben mit Hain einen, der wirklich Druck macht in der zweiten Reihe und sich mit der Rolle komplett zufrieden gibt.
Ja.
Das ist ja auch wichtig.
Ja.
Ne?
Ja.
Der noch komplett zufrieden ist mit der Rolle, die er hat. Boniface, der versteht, dass er jetzt nicht jedes Spiel von Anfang an macht, weil er halt eben einfach auch herangeführt, ja, werden muss. Also in der Summe passt das für mich komplett.
Und vor allem Puertas.
Ja, 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 da bin ich nochmal gespannt.
Den, ich glaube ich, ja, wirklich, für den wir ja, das ist auch ein Vertrag, offiziell eine Leihe mit Kaufoption. Wir haben aber auch da eine sehr niedrige... Nee.
Die ist nicht so niedrig, die wird uns wehtun.
Also, ja.
Ich könnte mir
gut. Nee, aber die ist doch unter Marktwert, dachte ich auch.
Die ist,
ne,
unter Marktwert, ja, aber die liegt trotzdem, also für Werder ist die hoch. Die liegt, glaube, ja, ich, lass mich lügen, bei 8 oder so.
Ja, bei 8, ja, aber ein Spieler, wo sich diese Investition lohnt, bin ich der Meinung, wenn du bedenkst, ja, diese Position und diesen Impact, den der jetzt schon auf das Spiel hat, 8 Millionen in der heutigen Zeit, wenn ich das vergleiche mit Davy Klaassen, unserem Rekordzugang, der eine ähnliche Position, einen ähnlichen Impact haben sollte, der damals schon das Doppelte gekostet hat, sind 8 Millionen für Puertas durchaus eine Investition, die sich lohnen kann. Und Werder hat ja offenbar sogar schon Anschlussvertrag, genau, mit ihm ausgehandelt, ja, bis 2029.
Das war zumindest was zu lesen.
Wodurch, ja, das im Prinzip, ja, ist das zwar offiziell eine Leihe, aber im Prinzip können wir entscheiden, ob wir Die Unterschrift drunter setzen.
Ich glaube, diese 8
Millionen. Ich mag den Spieler.
Sich, ja, und die werden, sie würden sich das wahrscheinlich leisten können. Aber ich glaube, herausfordern wird halt eben das Paket. Also du musst halt, wenn Sugawara so weitermacht, dann hast du mit Sugawara und Puerta schon 2, das ist ein Paket dann von knapp 15.
Ja.
Und dann musst du halt schon, dann muss Werder halt wirklich schon gucken. Ne? Sie schließen jetzt wieder mit einem Minus ab.
Ja.
Ist kalkuliert.
Allerdings steht dann Ende der Saison bei Koulibaly 50.
Ja, ja, aber ich würde dann vielleicht noch eine Saison warten, ihn dann für 85
abzugeben. Der ist für 185, meinst du?
Also, sagen wir unterm Strich, bis hierhin kann man zufrieden sein.
Ja, man kann zufrieden sein. Und ich sage mal, die Schweißausbrüche, die Angstattacken, die Schreie, das nächtliche Aufwachen, die Albträume, das Hochschrecken, dass nichts mehr passieren könnte vom Deadline Day, ne, haben sich gelohnt. Also wir haben zum Glück, wir haben zwar gelitten, aber es hat sich gelohnt.
Und genau diese Panik und genau dieses Gefühl haben wir jetzt weitergeschoben nach Heidenheim.
Ja.
die jetzt auf uns warten. Dornige Chancen. Die jetzt auf uns warten am Samstag. Ich in meinem sehr einfach gestrickten Werder-Fan-Hirn.
Ich mag, wie du denkst.
Ja, bewege mich eigentlich seit 10 Tagen, also quasi seit dem Abpfiff gegen St. Pauli in dem Modus, so und jetzt Heidenheim auffresse.
Ja.
So. Du hast mir heute schon, hast mir den Kopf schon wieder ein bisschen zurechtgerückt und gesagt so, ey, wenn man sich die Spiele anguckt, das wird kein Spaziergang.
Nee. So. Und also erstmal dieser Begriff auf Augenhöhe für die nächsten 6 Gegner. Also erstmal möchte ich zu den nächsten 6 Gegnern, und das war auch ein bisschen der Hintergrund des Titels, dornige Chancen, ne, von wegen, jetzt kommen offene Spiele, ne, gegen Gegner, wo wir Platz sagen auf Augenhöhe, aber was ja auch bei Heidenheim schon schief ist, wenn man
ganz
sich
ganz kurz nur ein kleiner Disclaimer, wir haben es ihm zwar nicht bestätigt, aber wir haben Marian versprochen, wir erklären nicht, wo die dornigen Chancen herkommen. Für alle, die es googeln, die werden sofort einen Namen finden, der hier nicht genannt werden will.
Ja, es stammt aus einer Welt, zu der wir sagen, ich mag nicht, wie du denkst.
Ja. Also fast versprochen, Herr Kuhlmann.
Ja, so ein bisschen. Es ist so ein bisschen für so Leute, die sagen, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen.
Ja. Ja,
trotzdem passt es, dornige Chance.
Ja, es passt.
Ne? Weil es klingt ja fast zu einfach. Es klingt ja nach dem perfekten gemachten Nest, um jetzt haben wir die ganzen schweren Gegner und jetzt haben wir uns gefunden und jetzt hatten wir die Pause und jetzt haben wir den Tabellenletzten, ne, der erst ein Spiel gewonnen hat, und alles andere als die jetzt wegzurasieren, wäre eine große Enttäuschung. Und ich glaube, so ist es nicht. Ey. Es ist eine Chance, jetzt sich zu finden, aber ey, dorniger als Heidenheim an der Brenz.
Und wir sind unter Ole Werner regelmäßig an diesen dornigen Chancen zugrunde
gegangen. Ey, wir haben bisher ein Spiel in der Vereinsgeschichte gegen Heidenheim gewonnen, und das war in irgendeinem 34. Spieltag, an dem es um nichts mehr ging. Ja, alles andere haben wir nur unentschieden gespielt oder verloren. Selbst in der Relegation. Zweimal unentschieden, mein Freund. Zweimal unentschieden. Und ich habe bis heute noch die Szene, die kommt irgendwie wie so ein Albtraum wieder hoch vor Augen, wie Finn Bartels mit dem Zitterfuß bei diesem Konter den Ball, so nein, ich bin aufgeregt, und dann kam Gott sei Dank, Augustinsson, Gott sei Dank, und Augustinsson hat ihn so, also fast noch drüber geschossen, Alter, 1-1 und 2-2 oder so war das Gewürge gegen Heidenheim, also
wie der Heidenheimer Mob danach noch den Mannschaftsbus attackiert hat.
Möpple, sag ich mal.
Das Möpple.
Genau. Auf der Ostalb. Übrigens, Gruß geht raus an Barkomode für mindestens 3 Dutzend Brenzvorschläge für den Titel, die wir uns zugeworfen haben. Wir sind alle Brenzgänger an diesem Wochenende, hoffentlich ohne Brenzerfahrung. Ich könnte es fortsetzen, halt mich auf. Aber nee, was ich sagen wollte, ey, Heidenheim mit Frank Schmidt in diesem Ostalb, weiß ich nicht, Schuhkartonstadion, es ist dornig at its best.
Das ist, wenn es eine Definition des Begriffs Einlullen braucht, dann ist es einfach Heidenheim in Gänze.
Ja.
Es ist halt einfach, es wirkt alles wie die süße kleine gelb getigerte Katze, die da hinten auf Omas sich eingerollt hat, ja, um dann, wenn du dich ernährst, der große Tiger zu werden, der die Kehle zerreißt. Also haben wir oft und ewig drüber gesprochen. Frank Schmidt, Legende.
Ey, Hut ab. Ja.
Absolute Legende. Ehrlicherweise ja auch schon, wie eigentlich in den letzten 2-3 Jahren, eigentlich auch immer von allen Experten vor der Saison als der erste feststehende Absteiger.
Experten wie wir. Ja, aber dass die überhaupt noch da sind. Ja, wir erinnern uns, dass die uns in der vorletzten Saison sozusagen das Conference League Ticket weggeschnappt haben. Irgendwie, da ging es um 2 Tore oder so.
Und durften dann gegen Chelsea spielen, ne?
Durften gegen Chelsea spielen und da haben schon alle gesagt, ey, Doppelbelastung.
Ja.
Das schaffen die nicht.
Niemals.
So, und dann gingen ja auch noch so Wanner und diese ganzen Spieler, diese Leihspieler, die da so gut funktioniert hatten. Dann ging Kleindienst weg.
Ja. Und so. Wahrheit gehört allerdings auch.
Und die sind immer noch da. Ja. Die haben sich wieder in die Relegation gerettet. Also mit Spielern, wo selbst Nerds wie wir die Namen googeln müssen.
Ja.
Ne? Kerber und Weig, also wer sind die?
Ja.
Ne? So, aber sie retten sich wieder. Sie bleiben in der Liga durch, lustig, Relegation gegen Elversberg, Horst Steffen, die auch aus dem Nichts in diese Relegation reingespült wurden. Aber
und jetzt da oben schon wieder mitmischen, ne, wo es auch hieß, Aslani geht weg.
Unfassbar.
Weg.
Ja. Unfassbar. Ja. Ja. So, hier Fellhauer ist ja auch weg und so, ne? Also alle Säulen. So, und sie sind aber immer noch da, Heidenheim. So, und dann passiert Folgendes: jetzt spielen sie nicht mehr Conference League. Am Deadline Day verlieren die ihren einzig guten Spieler.
Ja.
Scienza.
Mhm.
Der
ist nach Holland gegangen.
Nee, der ist in die zweite englische Liga gegangen, zu Southampton oder so.
Ja.
Ah, okay. So, und am Deadline Day. Und wir erinnern uns, Scienza war der Typ, der.
Todesengel.
Ey, der Todesengel! Ja. Wirklich! Ja. Der hat irgendwie, habe ich nachgeguckt, 40 Spiele. 9 Tore, 8 Assists, ich glaube die Hälfte gegen uns.
Ja.
Ne, der hat damals diesen Freistoß, wo sie noch das 3:3 gemacht haben im Weserstadion, hat er rausgeholt und versenkt in der letzten Minute. Der hat Heidenheim gerettet mit seinem Tor in der Relegation. Also wirklich, die waren schon tot, die waren schon abgestiegen. Dann kommt, den verlieren die am Deadline Day. Okay, machen irgendwie 8 Millionen Euro Gewinn. Der kam aus Ulm für 1 Million, 1 Jahr gespielt, jetzt für fast 9 verkauft, muss Heidenheim machen. Frank Schmidt wusste es ein paar Tage vorher und meinte, hey, brauche ich keinen Ersatz. Brauche ich nicht. Lass uns das Geld
nehmen. Über Mentalität.
Ja. Aber so viel dazu, wie die gerade aufgestellt sind. Ja. Der einzige namhafte Neuzugang, den sie sich gegönnt haben, war Leon Paccarada, Linksverteidiger, St. Pauli, Köln, Bundesliga erfahren. Nach 4 Minuten im ersten Spiel, erster Spieltag, Kreuzbandriss.
Ach ja, der Arme. Ne?
Fällt aus. Ja. So, ihr letzter Star-Einkauf davor, Sif Zvidaze, der Torschützenkönig war vom KSC in der zweiten Liga zu dem Zeitpunkt, holt sich eine rote Karte ab zu Anfang der Saison, kommt jetzt erst gegen uns wieder. Und der einzig schnelle Mann, den sie noch vorne hatten, dieser Conte, Sirlot Conte mit Ö, das ist auch ein Vorname, ich muss immer an Gaylord Focker denken. Die Braut, mein Vater und ich, oder wie das
hieß. Gaylord Focker.
Gaylord Focker. Sirlot Focker. Ja, der einzige schnelle Konterstürmer hat sich jetzt auch noch verletzt und fällt ein halbes Jahr aus. Ey, und
die Armen, echt.
Frank Schmidt, ey, wirklich, die Mutter Teresa der Fußball-Bundesliga.
Dornige Chancen.
Dornige Chancen für uns alle. Ne? Und trotzdem spielt Heidenheim vor 2 Wochen, letzter Spieltag, verliert unglücklich mit 0:1 nur in Stuttgart.
Mhm.
Wehrt sich wirklich, kratzen, beißen, Haare ziehen.
Davor.
So, wir waren jetzt genauso überrascht wie ihr.
Überrascht.
Die Begründung
die ist, des Jahres.
Meine Mutter hat gesagt, wir haben keine Bildschirmzeit mehr. Nein, die Wahrheit ist, und wenn ihr wüsstet, was hier in der Zwischenzeit, ich musste Jan Mund zu Mund beatmen.
Ja, aber wirklich.
Er sitzt mir gegenüber und plötzlich fiel wirklich alles aus dem, der Rechner. Der Rechner ist abgestürzt. Ja. Es ist alles weg.
Wir sind auf einen Schlag 20 Kilo aus dem Gesicht gefallen.
So war es. Ja. So war es. Der sogenannte Peter Altmaier-Effekt. Ja. Aber sag, was ist passiert und erklär es bitte so, dass Analogiker wie ich es verstehen.
Ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass das verstehe selbst ich. Ja. Der Bildschirm wurde schwarz und es erschien ein weißer Schriftzug. Ihr Gerät hat ein Problem entdeckt und muss neu gestartet werden. Ich so,
Name Moment meines mal. Sexvideos, ja. Entschuldige.
Ja, zu viele Bilder.
Ja, Entschuldige.
Startete neu. Das Problem war bloß, die Aufnahme lief. Hm. Und was bei einer laufenden Aufnahme passiert, wenn der Rechner neu startet, können wir uns alle bildlich vorstellen.
Wenn bei euch die Zeitangabe 53 Minuten irgendwas steht, dann gab es ein Autosave. Dann
sagte Thomas, aber es ergibt ja sicherlich, stell dich nicht so an, es gibt ein Autosave. Ich so, keine Ahnung.
So reden Analogiker.
Ja, müssen wir gucken.
Mit einer Ferndiagnose.
Ich habe gehört, es gibt sowas wie ein Autosave.
Ey, und genau in dem Moment, als das passierte und ich schnell die Chance nutzte, um pinkeln zu gehen, klingelte es natürlich auch noch an der Tür. Und es war kein Systemservice, der uns helfen wollte.
Dann mussten wir hier erst den roten Teppich ausrollen, dann mussten wir noch den Boden polieren, dann mussten wir die Knieschoner anziehen, damit der Kniefall vernünftig der Weltmeister ist.
Denn ich lasse hier nicht jeden rein. Eigentlich nur Jan Siegert und Weltmeister. Florian, wir haben dir kein Mikrofon aufgebaut. Ruf mal rein einfach.
Hallo.
Nee, rufen.
Hallo!
Ja. So, gut. So ist gut. So ist gut. Ich hoffe, der Rechner ist nicht abgestürzt. Können wir kurz anstoßen, weil das ist ein Soundeffekt. Cheers. Ein Soundeffekt, der sich bis nach Uruguay.
Ja, so.
Und, das weißt du noch gar nicht, Jan, Florian hat nicht nur Weltmeisterbier, sondern auch Worum-Podcast-Bier mitgebracht. So, und das werden wir natürlich gleich noch...
Wie gut, dass ich Urlaub habe.
Das werden wir gleich noch gerecht auf mich verteilen, das Worum-Podcast-Bier. Und an dieser Stelle nochmal liebste Grüße an alle, die da waren. Toll war das.
An alle anderen auch. In Not erscheint der Retter und bringt Bier mit.
Ja. So.
Ja. So. Nicht, ist dass wir es gebraucht hätten, aber...
Ja. Wir brauchen kein Systemservice, wir brauchen Bierkutscher.
So, nachdem ich meine die Herzdruckmassage von dir, Freund, sehr genossen habe auch...
Ja. Ich dachte auch bei der Mund-zu-Mund-Beatmung zwischendurch, du bist doch eigentlich schon wiederbelebt.
Ja, ohne Zunge.
Nutzt du mich aus?
Ja, genau.
Nutzt du mich aus? Mach weiter. Ich zähl bis 1000.
Wir hören genau jetzt auf und werden wieder ernst.
Ja. Wollt
euch
nicht stören.
Also. Ja, zu spät. Zieh die Hose wieder an.
Ja.
So, also.
Florian hat mir gerade einen Zettel rübergeschoben. Nehmt euch ein Zimmer.
Ja. So. Wir waren bei Heidenheim. Wir waren eigentlich schon mehr oder weniger durch mit der Vorbereitung auf Heidenheim.
Ja, genau. Stichwort dornige Chancen. Ne? Also, du meintest ja gerade die Aufstellung und Tipp machen wir am Ende der Folge, weil wir ja auch noch ein Hashtag Aufsichtsrätsel abzuarbeiten haben. Oder war es ein Aufsichtsverrat? Man weiß es nicht.
Wissen wir nicht.
Darüber sprechen wir selber und werden wild spekulieren, weil es niemand so genau weiß. Ja. Danach Tipps und Rate der Aufstellung. Was ich aber noch zu Heidenheim sagen wollte, ist, ich hatte ja schon darauf hingewiesen, wenn irgendwo der Begriff dornig passt auf einen Gegner, dann sind es unsere Friends von der Brenz, sag ich mal.
Sobald das Bier fließt, wird der Kuhlmann ein Wort wortwitztechnisch.
Andere verdienen verdammt viel Geld für solche Headlines. Und ich sitze hier.
Irgendwas machst du falsch.
Aber ich glaube, das wird alles andere als ein Spaziergang. Und ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass sie vielleicht ein bisschen underrated sind von den Ergebnissen. 0-1 in Stuttgart und so weiter. Und neben Werder auch ein Team sind, das schon eine Menge gute Gegner hatte. Und auch darauf hinweisen, dass sie, auch anders als wir, selbst gegen Teams wie Leipzig und Dortmund nie mehr als 2 Gegentore bekommen haben. Insofern das nur noch mal zur Warnung und als kleiner Spoiler, wie mein Tipp ausfallen wird. Später.
Okay. Das klingt schon wieder sehr nach Pessimismus-Vibes im Hause Kuhlmann.
So, wir haben uns eben händchenhaltend die PK von Horst mit Papa-Romans-Vibes angeguckt. Gib mal Update Personalsituation und was war so dein Eindruck? Die Geschichte, die er erzählt hat, wie süß das war von Boniface, haben wir erzählt.
Haben wir erzählt, genau. Okay. Und ehrlicherweise drehte sich ja personaltechnisch vor allem alles in dieser Woche um die Verletzung von Isaac Schmidt. Der ist mit einer Verletzung von der Nazio wiedergekommen. Fußverletzung fällt demzufolge auch aus. Sie haben noch nichts Konkreteres gesagt und sind jetzt bei Isaac Schmidt gerade so unterwegs, dass sie sagen, ähnlich wie bei Jens Day, wir müssen von Woche zu Woche gucken, wie sich das entwickelt.
Ja, und das ist irgendwie, ne, ich glaube, es sollte beruhigend klingen. Ne? Die Frage bei der Pressekonferenz war, wie ist denn der Ausfall, wie schwer ist denn die Verletzung? Ja. Ist das jetzt nur dieses Spiel? Und Horst wollte irgendwie vermitteln, dass es wohl vielleicht nur dieses Spiel ist, aber sagte halt auch, es könnte mal auch so sein wie bei Jens, wo wir auch zu Anfang dachten, es sei nur ein Spiel und dann war es länger und da dachte ich schon wieder, sieht irgendwie nicht so wirklich gut aus. Also wir haben noch einen Ausfall auf...
Meine Lieblingsantwort der Pressekonferenz, fußend auf der Tatsache, dass wir halt eben in der Defensive mittlerweile wirklich schmerzhafte Personalprobleme haben, also haben wir schon seit Anfang der Saison, aber es wird halt immer schlimmer, ist halt, ja, und wie kompensieren Sie denn das? Und Horst Steffen dann in seinem Typ, ja, da haben wir mehrere Optionen.
Ja, ja. Wir haben mehrere Optionen auf der linken Verteidigerposition.
Natürlich. Sogar Vara auf links wäre eine Möglichkeit, aber Koulibaly und Marco haben natürlich auch beide linken Fuß, das ginge natürlich auch.
Aber im Grunde, wir haben da tausende Möglichkeiten, tausende Optionen. Nee, ihr aber habt sechs verletzte Linksverteidiger, habt ihr nicht.
Aber erzählen werde ich es nicht, meinte Horst Steffen dann. Ja. Okay, das lässt natürlich Tür und Tor offen für Rate, die Aufstellung nachher.
Ja.
Deswegen, er hat seinen demonstrativen Optimismus wieder rausgekehrt und gesagt, ja, das sind Herausforderungen, denen wir uns stellen. Ja.
Du meinst sowas wie dornige Chancen?
Ja, dornige Chancen.
Ja, das könnte sein, das könnte sein. Was mir noch aufgefallen war bei der PK, er wurde gefragt, Länderspielpause, ne, wo wir ja auch schon einige hatten jetzt, die uns ja immer mehr oder weniger gelegen kamen oder halt auch nicht. Ja, so die erste war ganz gut für uns, ne, die zweite dann irgendwie nicht mehr so. Und jetzt zu dieser sagte Horst halt auch, irgendwie so geil war es nicht.
Ja.
Ne, weil wir jetzt halt, und das ist wieder das Thema von vorhin, ne, auf welchem Stand sind Mannschaften gerade. Und in der jetzigen Entwicklung hätte ich die gerne zusammen gehabt.
Ja.
Nach dem 1-0-Sieg.
Ja.
Mit denen. Ne? Und so durch die ganzen Reisen und so hatten wir jetzt mit allen Spielern nur 2 Tage Training und einer kommt verletzt zurück und so. Diese Länderspielpause, anders als die vorherige, hat uns jetzt nicht wirklich geholfen. Aber da hat Heidenheim natürlich weniger Probleme ohne Nationalspieler.
Aber drehen wir den Schuss um. Also Leistungsträger, die unterwegs waren, sind gesund wiedergekommen.
Spieli,
Grölli ist kein Leistungsträger, aber
ist
auch wieder gekommen und ist gesund.
Ja.
Bei Mio hieß es noch, man müsste mal gucken.
Ja.
Es ist noch nicht zu 100% klar, ob er spielen kann.
Ja.
Habe ich zumindest so verstanden.
Habe ich auch so verstanden.
Deswegen ist die Voraussetzung, glaube ich, nah dran an dem, was wir vor St. Pauli hatten.
Ja.
Wir haben relativ viele verletzte Spieler. Wir haben mit Mio Backhaus jemanden, hinter dem Fragezeichen steht. Wenn der ausfällt, habe ich keine Bauchschmerzen, weil Hein einmal mehr wieder wirklich eine gute Leistung gezeigt hat gegen St. Pauli. Insofern, ich bin eigentlich ehrlicherweise gerade eher in dem Modus, dass ich sage, bring it on. Ich habe gerade wieder Bock.
Ja.
Ich will, dass es jetzt weitergeht. Und deswegen,
Ja, grundsätzlich wollte ich nochmal sagen, dass die nächsten 6 Gegner habe ich mir mal angeguckt und ich möchte bitte, dass wir alle Spiele gewinnen, weil ich finde, von unseren nächsten 6 Gegnern brauche ich in der Bundesliga niemanden.
Ja, dann, also. Ja?
Also das ist auch so eine persönliche Vendetta, die Horst Steffen da für mich dann gerne als Auftragskiller. Ja, also
nehme ich bitte ausnahmsweise gerne. Aber lass uns das mal eben einmal ganz kurz durchgehen. Wir haben jetzt Heidenheim in Heidenheim. Dann haben wir zu Hause Union.
Ja.
Dann haben wir in Mainz.
Ja.
Dann haben wir zu Hause Wolfsburg.
Ja, braucht keiner.
Nee, ich will das für mich auch nochmal im Kopf verifizieren.
Ja, dann kommt noch Leipzig, gehört noch dazu.
Okay.
Ist, glaube ich, das 6. Spiel. Würde ich auch nicht vermissen in der Bundesliga. Und ich weiß gar nicht, wer noch dazwischen ist.
Da ist, glaube ich, noch... Ja, okay, bevor ich jetzt Quatsch erzähle, soll ich es mal eben nachgucken?
Ja, guck mal nach. Aber vielleicht der HSV oder so.
Aber ich bin in der Sache bei dir. Nee, HSV ist an Nikolaus. Das habe ich mir in der Tat gemerkt. Geben Sie mir nur eine Sekunde. So.
Leipzig hat einen neuen Trainer.
Leipzig hat einen neuen
Trainer? Leipzig hat einen neuen Trainer, sagt Florian gerade. Ja. Das ist gut, dass du die Expertise mitbringst. Hast du die Informationen gerade brandheiß? Ja, wurde dir von einem Reiter per Depesche.
Wir hatten neuen Trainer. Heidenheim, wir hatten Union, wir hatten Mainz, wir hatten Wolfsburg. Wir kriegen dann in einem Sonntagsspiel RB Leipzig, wie richtig von Thomas gesagt. Mhm. Wir bekommen anschließend in einem Samstagsspiel, einem Heimspiel, den ersten FC Köln.
Ach so, na, die würde ich behalten.
Ja, und dann treten wir beim HSV an. Und mein Freund, wir beide gehen doch wohl hoffentlich am Nikolausabend.
Oh. Unbedingt.
Ach so, die sind noch nicht terminiert. Aber es ist das Nikolaus-Wochenende. Gehen wir doch hoffentlich zum Auswärtsspiel.
Du legst mir in den Stiefel, oder? Mein Freund.
Du?
Ja.
Machen wir, ne?
Gerne.
Das letzte Mal, als wir da waren, haben wir gewonnen.
Ja.
Ja, zweite Liga.
Das war noch zweite Liga.
Das war geil.
Das war ein richtig schönes Spiel.
Ja. Ja, das machen wir. Und einfach nur nochmal aus Spaß, um dann zu gucken, wer danach noch kommt. Ach so. Stuttgart zu Hause. In Augsburg.
Ja.
Und dann ist auch schon Januar.
So, und die ganz großen Namen lese ich dann nicht mehr.
Ja.
Und wie gesagt, nichts gegen Heidenheim, meine Friends von der Brands, aber es ist doch eine dornige Chance, um sich dann, wenn wir mit 10 Punkten angenommen, wir würden gewinnen, wovon ich noch nicht hundertprozentig überzeugt bin.
Klang aber gerade so.
Aber dann
kannst du das Mikro mal ein bisschen auf deinen Mund richten?
Ja, ich dachte, ich beziehe ja mal Florian ein bisschen mit ein, damit er nicht so schreien muss. Der macht immer Handzeichen.
Er schreit doch eh immer.
Ja.
Er schüttelt mal den Kopf, es irritiert mich. Aus den Augen gewickelt. Nein, Sieger.
Schade, das ist ja kein Videopodcast.
Mein Lieber, ich habe dir gesagt, heute bist du der Bierkutscher und ansonsten sitzt du am Katzentisch heute.
Ja. Ich dachte, ich bringe ein bisschen Farbe rein.
So, haben wir Heidenheim jetzt? Haben wir Heidenheim
schön,
jetzt
dass du da bist.
In diesen KI-durchgeskripteten Podcast.
Schön, absolut. Schön, dass du da bist.
Haben wir Heidenheim jetzt fertig?
Ja, bis auf gerade die Aufstellung und Tipps.
Das machen wir nachher.
Die willst du ja noch nicht.
Nee, das machen wir hin. Ja. Das ist immer ein schöner Abschluss der Folge.
Haben wir, wir hatten auch erwähnt, dass wir Frank Schmidt mögen.
Ja, wer nicht? Oder? Also ich ist ja wirklich ein smarter Typ. Ich habe klassisches Beispiel, warum man Frank Schmidt mögen muss, seine Einlassung nach dem Sieg gegen Augsburg. Gab es einen Zwischenfall im Stadion mit einem Zuschauer, dem es nicht gut ging, der dann abtransportiert werden musste, wo Schmidt ohne zu zögern auch meinte, ey, ich tausche die 3 Punkte liebend gerne ein, wenn es dem wieder gut geht.
Absolut. Und auch das gehört, ich hatte das ja vorhin, wenn das bei der Aufnahme noch drauf ist, hatte ich ja auch gesagt, dass diese Heidenheim-Saison wirklich von einer Serie von Schicksalsrückschlägen geprägt war, was verletzte rote Karten, Abgänge am Deadline-Day und so angeht. Und auch der zählt natürlich dazu, ne, dass dann halt das Spiel dann auch noch überschattet wird von dieser Geschichte, was die halt auch beschäftigt hat. Im Team ist auch viel drüber zu lesen. Ja. Was sie ehrt, unsere Friends von der Brands.
Enough said. Mhm. Ja, alles Weitere werden wir am Samstag im bayerischen, ist es in Bayern eigentlich, Heidenheim?
Nee. Das ist Baden-Württemberg.
Ist es noch?
Ostteil.
Seid ihr sicher?
Ja.
Okay. Was wir dort sehen werden, der Rest bleibt abzuwarten.
Das ist stark.
Und deswegen würde ich sagen, ne, gucken wir jetzt auf das kontroverseste Thema der Werder-Woche. Ja,
das Aufsichtsrätsel.
Das Aufsichtsrätsel. Nein, das sagen wir jetzt nicht laut. Wir haben, oder ich bin zumindest drüber gestolpert, ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe es in erster Linie über Blue Sky mitbekommen. Der liebe Kim von den Kolleginnen und Kollegen vom Weserfunk hatte dazu einen etwas längeren Thread gepostet. Ich hatte die
haben es auch in der Folge thematisiert. Ja.
Ich habe es dann nicht direkt mitbekommen, sondern bin vor allem darauf gestoßen. Und er ließ sich darauf ein. Ich habe dann direkt nachgelesen und habe im Prinzip alles, was er geschrieben hat, direkt unterschreiben können.
Erzähl kurz, kriegst du die Eckdaten?
Weil Kim halt eben schrieb, okay, also wir wissen jetzt nicht wirklich.
Du musst, glaube ich, erst erzählen, worum es geht, ne? Dass bei Werder in einem Monat die Aufsichtsratswahl Neuwahl ansteht, dass mehrere Plätze, Sitze neu vergeben werden. Einige bleiben drin, einige werden neu gewählt. Ne? Und die Kontroverse ist, dass zwei Personen aus dem aktuellen Aufsichtsrat, das Ulrike Hiller und Dirk Wintermann, zwar wieder kandidiert haben, aber nicht zugelassen.
Nein, kandidieren wollten, ne? Also wollten.
Ja, ihre Kandidatur, genau. Ihre Bewerbung sozusagen abgegeben haben, gemeinsam mit zwei anderen Aufsichtsräten, die auch zur Wahl standen, alle vier, haben Ohlmeier und Fabian Weiß, heißt der, glaube ich, ne? Oder Florian Weiß. So, und der Wahlausschuss dann aber nur zwei dieser vier überhaupt zur Wahl zugelassen hat, also auf die Liste geschrieben hat. Und zu zwei Aufsichtsräten, nämlich Hiller und Wintermann, die sozusagen nicht zugelassen hat zur Wahl mit der Begründung, dass die Eignung nicht ausreicht, um diesen Job zu machen, Klammer auf, den sie ja schon machen.
Ist das begründet worden auch schon? Weil das habe ich ehrlicherweise dann im Nachgang nicht nachlesen können. Worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass Kim eben genau das, was du gerade beschrieben hast, nochmal mehr oder weniger darlegte und eben auch sofort die Problematik ansprach, nämlich, dass es für Außenstehende in genau dieser Causa null nachvollziehbar ist, warum die Entscheidung vom dann Wahlausschuss genau so gefällt worden ist. Also es ist quasi nicht deutlich geworden, warum der Wahlausschuss zu dem Schluss kommt, dass sowohl Frau Hiller als auch Dirk, der ja auch bei uns zu Gast war, beim Doppelpazzo, warum die beiden offenbar nach Ansicht des Wahlausschusses für diese Rolle und für diese Funktion nicht mehr geeignet sein sollen. So, und fernab von allem, was man drumherum dann halt jetzt im Nachgang auch noch erfahren hat, ja, als das Thema auf den Tisch kam, eben genauso wie Kim es auch beschrieben hat, dass nicht zweifelsfrei ersichtlich war, was denn eigentlich genau die Begründung dafür ist.
Oder wir es nicht verstanden haben.
Ja.
So, ne?
Ja, gut, okay.
Auf jeden Fall hat sich ja das Ganze vor allem an der Personalie Wintermann aufgehängt.
Ist es so?
Naja, also die Reaktion auch vom Weserfunk zum Beispiel.
Ja.
Ne? So, weil im Aufsichtsrat er sozusagen ja den Auftrag hatte, den Kontakt zur Fanbase auch zu halten als Vertreter, ne, des
Auftrag? Ist das das richtige Wort? Weil die haben ja keine
Aufgabe, sagen wir mal so, oder dafür mit diesem Skill da halt rein.
Das hat er sich zumindest selbst auf die Fahne geschrieben und das hat er, finde ich, auch gut gemacht.
Genau, und dass er ja wirklich mit viel Engagement und mit viel Enthusiasmus und auch Liebe zu dieser Aufgabe sozusagen.
Wie sah das aus? Connections zu Fanclubs gehalten.
Zu Fanclubs gehalten.
In Podcasts aufgetreten.
Ja, bei Plural, uns in Doppelpazzo, aber zum Beispiel ja auch im Weserfunk zu Gast war. Ja. Bei der Höhle der Möwen zu Gast war und so weiter. Und immer sozusagen so eine Art, so eine Art Bürgermeister, ne, und Ansprechpartner auch für die Fanclubs. Er war auf dem Fanclub-Turnier und so weiter. Er ist auch irgendwann eingetreten bei Pazzo, bei uns, bei Werde zum Beispiel und so weiter. Also im Prinzip der Mann, den die viele Mitglieder, mit dem sie schon mal eine Wurst gegessen haben, die Hände geschüttelt haben oder ein Bier getrunken haben. So. Und die Frage war, die sich dann halt stellte, warum wird er nicht mehr auf die Liste geschrieben, wenn er doch so diesen Job gemacht hat, wie man dachte, dass er ihn machen sollte.
Und fehlendes Engagement hat man ihm also mitnichten irgendwie vorwerfen können.
Ja.
Ne, weil er hat viel Zeit investiert, ne? Er war auf allen Events und so. Also, was ganz wichtig ist, das müssen wir an dieser Stelle auch einfach einmal ganz kurz als Disclaimer auch sagen und in den Raum stellen, aufgrund der Tatsache, dass es weder von der einen noch von der anderen Seite wirklich offizielle Statements gibt, ja, müssen wir uns leider darauf zurückfallen lassen, dass alles, worüber wir jetzt sprechen, in erster Linie fußt auf unserer Wahrnehmung, was die Situation angeht. Ne?
Ja.
Wir können nur sagen, wie es auf uns wirkt, ja, und wie wir jetzt Dirk als jemand, der bei uns auch zu Gast war, in seiner Rolle wahrgenommen haben und was uns spanisch vorkommt im besten Sinne.
Ja.
Das ist aber wichtig, dass wir halt eben wirklich einmal betonen müssen, es geht hier um subjektive Wahrnehmung, ne? Weil wir wissen nichts um den gesamten Ablauf und den gesamten Angang.
Nee, aber diese ganze Causa hat natürlich in der Fanszene, sorgt die für Diskussionen.
Ja,
ne? Das ist schon so, ne? Okay. Weil er halt irgendwie, ja, Bürgermeister, sag ich, ne, ein bisschen platt irgendwie, weil er halt immer so das Gesicht war und man sich fragt so. Und ja, Abschichten sagst du immer so schön, ne? Das Ding hat verschiedene Ebenen. Was ich als erstes sagen will, und ich hatte auch kurz Kontakt zu Dirk, weil es ja auch die Geschichte gab, die zu lesen war, er sei so viel, dass er in Podcasts unterwegs gewesen und so.
Wo kam das eigentlich her? Wo hattest du das gelesen?
Irgendwo, irgendwo stand das. Auf jeden Fall, ja, kann ich auch nachvollziehen, weil ich Kontakt mit ihm hatte, dass den das wirklich schwer getroffen hat. Ja, also, ja. Und das kann ich so, das fühle ich so nach. Er hat so Werder Bremen, über die Hintergründe lassen wir mal außen vor, ne? Können wir nicht genau beurteilen, aber das möchte ich mal ausrichten. Auch beste Grüße an dich und wie gesagt, er war ja nicht nur bei uns und so. Und das war halt nur der Anlass, ihn dann nochmal zu kontaktieren. Das hat ihm schon ein bisschen zugesetzt und er fühlt sich da auch ungerecht behandelt und möchte aber, wie gesagt, medial wird das Thema ja weiter und Frau Hiller zum Beispiel hat der Bild ein Interview gegeben zu der Causa, das will Dirk ausdrücklich nicht, will das Ding seriös zu Ende machen, finde ich auch gut. Ich fühle das aber, dass das wehtut.
Ja, aber dafür muss man ja mal auf die Gründe gucken.
Ja,
weil ich kann das kann
die
ich
mal nicht ausgeklärt, die besprechen wir gleich, ne? Aber dieses Gefühl, dass du nicht mehr diese Werder-Dings, das kenne ich als Nerd irgendwie, die Enttäuschung zumindest, kann ich total nachvollziehen.
Naja, aber man muss ja mal darauf gucken, also wie kommt das überhaupt zu der Wahrnehmung auch bei Dirk?
Ja.
Ja, weil, und das ist dann ehrlicherweise was offensichtlich, was gar nicht so weit weg ist von dem, wie wir es auch wahrnehmen, nämlich, warum zur Hölle? Also es braucht ja, ich als außenstehender Fan, ja, und auch jemand, der versucht, auch mit seinem journalistischen Kopf, ja, versucht, den objektiven Standpunkt einzunehmen.
Ja.
Ja, und das bedeutet,
wir müssen es ja erstmal verstehen. Ja,
dass man die subjektiven Gedanken dazu erstmal ausblendet und versucht zu verstehen, was ist die Position der einen Seite und der anderen.
Deswegen wollte ich es trennen jetzt. Ne?
Der springende Punkt für mich ist halt vor allem, dass ich halt nach wie vor nicht verstehe, warum der Verein so agiert. Denn da ist jemand, der sich nichts Öffentlichkeitswirksames hat zu Schulden kommen lassen, um eine Situation aufzumachen, in der man zum Schluss kommen könnte, der ist für diesen Job absolut ungeeignet. Ja? Das heißt also, es muss in irgendeiner Form in der Beurteilung dessen, was der Aufsichtsrat zu leisten hat, auf, ich sage jetzt gar nicht auf Werder-Seite, sondern ich sage jetzt erstmal nur auf Wahlausschuss-Seite. Ja, es gibt ja verschiedene Gremien und der Wahlausschuss.
Das müssen wir gleich mal erklären, glaube ich. Da habe ich mich ein bisschen reingefuchst.
Ja. Aber sei es wie es ist, ja, es braucht da ja auf jeden Fall offensichtlich eine veränderte Betrachtungsweise dieses Gremiums, die weggeht von dem, wie sowohl Frau Hiller als auch Dirk ihren Job bislang ausgeübt und interpretiert haben.
Ja, so. Und das passt ja auch zu dem Thema, was wir vorhin hatten, dass der Verein sich langfristig neu aufstellt. Ne? Auch wir sprachen Thema Horst Steffen drüber. Ne? Und vielleicht sieht man da dann halt auch Veränderungsbedarf in mehreren Gremien. Florian, willst du was sagen?
Also, wenn man seine Aufgabe als Fanbetreuer im Aufsichtsrat ernst nimmt, dann muss man in den letzten Jahren konstatieren, dass er wirklich diese Aufgabe mit Bravour gemeistert hat. Ich konnte das Ganze auch nicht so ganz nachvollziehen. Ich durfte ihn ja auch mittelbar und unmittelbar kennenlernen, jetzt über euren Podcast. Und dann auch bei der Höhle der Möwen war er zu Gast und auch bei den Fanclub-Turnieren und sehr bodenständig, sehr nahbar. Eigentlich das, was man sich wünscht als Fan, dass man auch jemanden hat, der quasi ganz nah, in Anführungsstrichen, an der Macht ist von Werder Bremen und dort auch so eine gewisse, in Anführungsstrichen, Volksnähe herstellt. Ich weiß nicht, was die Gründe sind. Wie gesagt, wir können da nur drüber spekulieren. Ich finde, er hat seine Sache sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ich kann nur, meine Vermutung ist, dass viele Aktionen vielleicht intern nicht direkt abgesprochen wurden, dass vielleicht auch irgendwie die Gefahr gesehen wurde, dass dort vielleicht auch, auch unterbewusst interner vielleicht dann ausgeplaudert werden.
Also wenn das stimmt, dann habe ich meinen Job bei Doppelpass so ganz mies gemacht.
Stopp, ganz kurz. Das mag alles sein, ne? Aber ja. Es ist mir gerade ganz wichtig, dass wir halt nicht anfangen zu spekulieren.
Wir müssen, glaube ich, erstmal.
Wir wissen doch auch gar nicht, was eigentlich seine zugeschriebene Aufgabe im Gremium war. Ja, es geht doch letzten Endes nur darum, dass wir mit Dirk Wintermann jemanden als Aufsichtsratmitglied kennengelernt haben, der genau das, was ihr gerade beschrieben habt, gemacht hat.
Ja, aber ja? Dass er für die Fanseite da reingewählt wurde, ist ja so.
Das hat er, glaube ich, auch so bestätigt.
Ja, ne? So. Aber lange Rede, ich bin komplett bei dir. Lass uns nicht spekulieren, ne? Und auch nicht, weil wir jetzt jemanden besonders mögen. Das ist nicht das Ding. Wir müssen, glaube ich, erstmal erklären, wo stehen wir. Ne? Wollen wir das jetzt überhaupt so ausführlich noch machen? Ja, ne? Das machen wir jetzt noch. Also, Aufsichtsrat Neuwahl. Es gibt eine Liste der Kandidaten, die dann von der Mitgliederversammlung im November gewählt wird. Ja, für diese Liste musst du dich bewerben und es gibt einen Wahlausschuss, der aus Vereinsmitgliedern besteht. Also nicht aus Geschäftsführungsmanagement-Leuten, sondern aus Mitgliedern des Werder Bremen e.V. Das sind langjährige Vereinsmitglieder, Abteilungsleiter, ich sag mal Tischtennis und Schach und Faustball zum Beispiel, ne, die in den Gremien gearbeitet haben, langjährige Verdienste so. Und drei Mitglieder des Ehrenrates, so setzt sich dieser Wahlausschuss zusammen und die entscheiden darüber, wer kommt auf die Liste der möglichen Aufsichtsräte, die wir dann zur Wahl den Mitgliedern vorlegen. Dieses Gremium wurde beraten zum ersten Mal von einer Consulting-Agentur, die Headhunter-mäßig diesem Wahlausschuss Personalvorschläge vorgelegt hat, die auch extern sind. Da ist A, kein einziger Ex-Profi drunter, was ungewöhnlich ist für einen Bundesliga-Verein. B, viele Namen, die sind in der Deichstube zum Beispiel, sind die alle aufgelistet, die potenziellen Kandidaten, die zu der Wahl zugelassen wurden, die alle Management-Erfahrung haben und so weiter. Von den Namen man aber jetzt niemanden wirklich kennt. Jan, gehst du nach Hause?
Ja, nach Hause in den Kühlschrank.
Jan Siegert hat den Podcast verlassen.
Da kann ich auch Lärm machen, wenn du mich jetzt hier outest. So.
Du bist die Liste eben durchgegangen, Jan. Ne? Was war dein Eindruck von der Liste der Kandidaten, die jetzt zugelassen wurden?
Glattgespülte, wenig Widerstand. Ich kenne die Leute alle nicht, aber wenn man sich die Kurzvitas anschaut von den Leuten, die da jetzt auf der Liste stehen, dann haben wir es in erster Linie mit Leuten zu tun, die umfangreiche Führungserfahrung in großen wirtschaftlichen Unternehmen haben. Ja. Da ist wenig Expertise da, wenn wir beispielsweise auf die Belange der aktiven Fanszene schauen. Das muss man einfach so festhalten. Wir haben, glaube ich, mit dem, jetzt habe ich den Namen vergessen, mit ein Aufsichtsratsmitglied Dr. Weiß.
Fabian Weiß.
Dr. Fabian Weiß.
Florian
Weiß, ne? War unter anderem Mitglied beim Fischmob, einem der großen Fanclubs in Berlin. Aber da ist halt niemand dabei, wo man irgendwie mal das Gefühl hätte, dass der eben auch er oder sie eine gewichtige Stimme für die Belange der aktiven Fanszene hat. Wir haben darüber schon auch off the mic gesprochen. Das ist meine subjektive Meinung, ne? Aber ich bin fest davon überzeugt, dass ein Verein mit einer politischen Agenda wie Werder Bremen es ist, ja, eine Repräsentation in den Gremien braucht, die das letzten Endes mehr oder weniger das politische Sprachrohr des Vereins, nämlich die aktive Fanszene, repräsentiert. Ja, und die da auch eine Stimme hat. Oke Göttlich ist ein gutes Beispiel, ist jemand, der aus der aktiven Fanszene kommt und bei einem Verein wie St. Pauli, der sich das gleich auf die Fahne schreibt, in die Führung gewählt worden ist. Wir haben mit
bei Hertha,
genau,
bei Hertha,
das, genau, bei Hertha gestorben, das ähnlich erlebt. Ne? Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, um das aufeinander abzugleichen, das sehe ich hier nicht. Und das ist jetzt ausdrücklich gerade nur meine subjektive Wahrnehmung und das Fragezeichen, das ich über dem Kopf stehen habe. Und da ist und das finde ich halt das größte Problem, das Gefühl von Intransparenz, was jetzt entsteht, weil wenn ich das richtig verstanden habe, wissen auch Frau Hiller und Dirk nicht zu 100%, was eigentlich genau das Problem war. Also offensichtlich ist mit ihnen auch nicht richtig gesprochen worden.
Es gibt dazu ein offizielles Statement von dem Vorsitzenden dieses Wahlausschusses, der sich, wie gesagt, aus Ehrenmitgliedern und Vereinsvertretern zusammensetzt. Und du hast meintest vorhin, wischiwaschi glatt. Also, ne, wir haben die Leute ausgewählt, die wir für am geeignetsten halten, ne, war das offizielle Wording. Ja. Und ansonsten gab es wenig Erklärungen.
Aber null Transparenz über die Kriterien, die dafür angelegt werden. Ja? Also, was macht die denn geeigneter als Frau Hiller oder Dirk Wintermann? Ja? Und das finde ich halt ein großes Problem, denn wenn die geeigneten Kriterien sind, keine Ahnung, internationale ich weiß es nicht, ja. Was ist dann das Kriterium? Ist es überproportional gewichtet, dass die Leute halt eben im geschäftlichen Sinne auf einer Ebene, wo Millionenentscheidungen getroffen werden, wissen, wie das Geschäft
läuft? Ja, vielleicht kann natürlich der Anspruch sein, den sie sich selber gesetzt haben, wir wollen mehr Wirtschaftskompetenz im Aufsichtsrat haben. Ja, ein Ziel, das sie hatten, war zum Beispiel, wir wollen Parität, möglichst Mann-Frau-Gleichgewicht. Ja. Das sind so Ansätze, die bei der neuen Zusammensetzung eine Rolle gespielt haben. Mhm. Es gibt auch mehr weibliche Kandidaten, aber zum Beispiel Frau Hiller wäre ja jemand gewesen, die ja nun, denke ich mal, relativ eindeutig eine Frau ist, ja, die man dann nicht drauf setzt. Also,
aber alle unsere
Sätze. Man kann Begründungen finden, aber man darf auch Fragen stellen.
Guck mal, und alle unsere Sätze beginnen jetzt mit, es kann natürlich sein. Oder ja, ich glaube das. Also, das ist halt alles, also, und das ist genau der Punkt, wo meine Kritik ansetzt.
Ja.
Ja, wir reden über ein Gremium, das nicht zuletzt die Geschicke, ja, mindestens der GmbH kontrollieren soll, ja, und die ein Gremium, das beaufsichtigen soll, dass halt eben auch im wirtschaftlichen Sinne vernünftige Entscheidungen getroffen werden. Das kann aber nach meinem Empfinden nur geschehen über ein Gremium, das halt eben so zusammengesetzt ist, dass es alle wichtigen Parts in diesem Konstrukt Werder Bremen auch repräsentiert. Und da kommt mir einer der stärksten Teile, nämlich die Sicht der Fans, kommt mir dazu kurz.
Ja, die Fanabteilung ist nur Teil des EVs. Ja, so. Und der EV bestimmt ja auch im Wahlausschuss, da sitzen ja keine Manager, ne, da sitzt ja keine Geschäftsführung und so drin, da sitzt ja der Verein drin, wen sie in den Aufsichtsrat schickt. Ja, so, und deswegen stimmt der Eindruck jetzt, da wird von oben die Fanszene beschnitten.
Dann lass es mich
ist anders. Auch schwierig.
Nein, aber dann lass es mich anders formulieren. Ja, dann ist meine subjektive Meinung, dass das nicht stark genug gewichtet wird.
Ja.
Darauf kann ich mich dann hinreißen. Dann ist in meinen Augen ist der Verein, wenn es so ist, wie du beschreibst, dann ist für mich die Gewichtung genau dieses Aspekts auch von Vereinsseite her nicht groß genug dort. So. Nochmal, das ist jetzt alles wirklich sehr spekulativ, sehr im Nebel.
Aber es ist schon nicht gut, dass wir im Nebel stochern müssen. Ne? Das ist ja eigentlich die Hauptkritik, die wir haben. Darauf wollte ich gerade
hinaus. Fakt ist nämlich, ja, dass du, finde ich, in so einem wichtigen Prozedere, was auch nach außen hin Signale sendet. Und dann sind wir wieder beim Lieblingsthema Außendarstellung. Was nach außen hin einfach zwangsläufig Signale sendet. Da macht Werder einfach kontinuierlich immer wieder eine komische Figur, wenn es darum geht, Prozesse zu erklären. Denn wenn das, was du tust und was du entscheidest, ja, die Folge eines Überlegungsprozesses ist und eine Abwägung ist im Verein, warum werden Entscheidungen so getroffen, wie sie letzten Endes getroffen wurden, dann muss das doch etwas sein, was du nach außen hin vertreten kannst. Und dann erklär es doch bitte auch. Mhm. Ja? Und wenn die Leute wie wir, und wir beschäftigen uns regelmäßig mit Werder, auch über den Podcast, wenn bei Leuten wie uns, die das wenigstens auf medialer Ebene regelmäßig verfolgen und beobachten, da sitzen und Fragezeichen haben, dann ist meine feste Überzeugung, machst du was nicht richtig. Mhm. Ja? Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, ey, lieber Verein, ihr habt da jetzt eine Entscheidung getroffen, die schlecht kommuniziert wurde, weil Leute wie wir sie nicht verstehen. Entweder erklärt sie, Klammer auf, übrigens auch den Betroffenen offenbar, Klammer zu, ja, oder lasst es sein, aber dann wundert euch nicht über das diffuse Echo, was ihr bekommt. Und dann bin ich wirklich wieder, was Kim auch bei Blue Sky gepostet hat, nochmal schöne Grüße.
Ja.
Es wirkt mindestens irritierend.
Klar, man hat so Fragen. Ja. Danach. Und selbst wenn man sich jetzt ein bisschen damit beschäftigt und auch mit diesen Abläufen, mit dem Prozedere, ne, im Wahlausschuss, wer da drin ist, das war mir so nicht klar. Ne? Und wir haben vorhin geguckt, ne, und du bist Werder Bremen-Kind. Ne? Du hast da
Mitglied.
Hast da aber auch deine Jugend verbracht und bei ein paar Namen dachte ich, ja, du habe ich schon mal gehört, der turnte da immer rum und so.
Das Gesicht kenne ich.
Das sind alles verdiente Vereinsmitglieder. Ja. So, ne? Und man stellt sich die Frage und es gibt halt verschiedene Ebenen und wir können es nicht ergründen und wollen damit auch gar nicht erst anfangen und können aber auf der anderen Seite froh sein, dass sich, ne, gut, jetzt hat Frau Hiller sich jetzt dazu geäußert in der Bild-Zeitung, aber auch eher defensiv und zurückhaltend, du hast es auch gelesen, ja. Florian, Dirk, von ihm war nirgendwo ein Statement zu lesen dazu. Also ich meine, wir können schon froh sein, dass anders als in Hamburg, in Gelsenkirchen, in Köln oder in München, da jetzt niemand den Von Torra spielt von den Ausgeboteten und da jetzt ein Riesenfass aufmacht, ja, das ehrt die auch. Und trotzdem muss ich sagen, sind meine Fragen noch nicht so richtig.
Ja, und das ist der springende Punkt
für ausgeräumt.
Mich. Weil das ist das, was wir als Fans tun dürfen. Zu sagen, ey, verstehen wir nicht. Ja. Wir verstehen es nicht. Ja. Und ihr könnt der Meinung sein, dass ihr es uns nicht erklären müsst. Ja. Aber das wird die Akzeptanz dessen, was ihr dort tut, nicht erhöhen.
Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, vielleicht, verstehe ich auch den Ansatz nicht oder denke nicht betriebswirtschaftlich genug oder sehe die Genialität dieser ausgesuchten Headhunter-Kandidaten nicht. Aber,
oder auch nicht. Vielleicht gibt es dafür gar keine Begründung.
Naja, und das Gegenbeispiel sind ja andere Konstrukte, bei denen eben genau diese paritätische Aufstellung im besten Sinne, ja, die Diversität auch in solchen Gremien, ja, funktioniert. Also warum ist so stromlinienförmig konstruieren, ja, in einem Konstrukt, was sich auf die Fahne schreibt, genau das nicht zu sein.
Exakt, und so. Da denke ich auch irgendwie, ich musste irgendwie denken, kommt Olli Bierhoff jetzt und macht die Mannschaft, ja, weil diese Kandidaten, die da jetzt, ich möchte da niemandem zu nahe treten, aber die könnten genauso gut die Kandidaten sein, die eine Headhunter-Agentur für den Aufsichtsrat von RB Leipzig, von Adidas oder von Jack Wolfskin vorschlägt. Ja. So, das ist mir alles zu viel.
Erfahrungen im Vorstand von Coca-Cola China.
Ja, so, war 7 Jahre CEO, war in der Führung vom Axel Springer Verlag. Ja. Ey, das ist für mich, das möchte ich in der Bewerbung nicht lesen, die lege ich gleich weg. Ja. Ja, also vom ersten Impuls. Ne? So, und das sind alles honorige Leute und ist irgendwie Wirtschaftsprof an der TU München und so. Und ist bestimmt eine super tolle Frau, aber ich denke so.
Aber du brauchst die Expertise in dem Gremium, das verstehe ich ja, ne? Aber dann stell es doch bitte durchmischt auf.
Ja, aber wir haben ja auch
jemanden wie Dirk Wintermann, der auch selber Vereinsvorsitzender war von einem Amateurverein
und
selber auch die
der ja auch selber Unternehmer ist bei
Subway, ne? Eben so. Dieses Bodenständige mit reingebracht.
Zum Beispiel.
Also das war dieses verknüpfende Element, glaube ich. Das.
Und du hast ja Wirtschaftskompetenz. Wir haben ja auch Leute wie Harm Ohlmeier und so weiter da drin sitzen.
Auch Mass.
Ja. Ne? So. Und es ist ja nicht so, dass es da an Wirtschaftskompetenz jetzt unbedingt, ne? Also wenn wir jetzt einen Aufsichtsrat hätten aus 7 Ultravertretern, dann würde ich auch sagen, okay, guckt euch doch die Frau von der TU München mal an. Ja,
aber die Mischung, ja, macht es doch.
Aber die Mischung macht es doch. Und diese Liste an Leuten, muss ich sagen, das ist alles irgendwie bei LinkedIn, ne, machst du damit bestimmt Punkte.
Ja,
aber mich holt es nicht ab. Aber vielleicht bin ich da auch zu unprofessionell. Ich weiß es nicht. Aber ich habe schon Fragen. Und das Ding ist halt auch, wenn du jetzt Leute wie Hiller und Wintermann, die den Job ja wirklich gemacht haben, ohne dass sich jemand beschwert hat, ne, wenn du denen 10 von diesen Top High-Performern als Konkurrenten auf die Liste schreibst und sie aber zur Wahl zulässt, dann kann ja jedes Mitglied das noch selber entscheiden. Aber warum denn nicht zur Wahl zulassen?
Ja.
Ne? Das stört mich so ein bisschen. Ja. Das finde ich irgendwie ein bisschen seltsam.
Und das möchte ich erklärt haben. Und ich finde, ja, dass wir hier jetzt, also an dem
Florian, Punkt, erklär.
An dem Punkt, also, finde ich, an dem Punkt können wir jetzt, finde ich, einfach den Strich ziehen.
Ja, eigentlich schon.
Weil die Irritation ist deutlich geworden. Ja, Florian, du siehst so aus, als wenn du noch was sagen möchtest.
Das ist so, als wenn ich immer gefragt werde, erklär bitte mir den Blogprozess in Hamburg.
Ja,
ne?
Ja.
Und ich immer sage, ich hab keine Ahnung davon, ich kenne die Akten nicht.
Tut mir leid, ich möchte wissen, wer sich die Serienrechte am Blogprozess gesichert hat.
Er redet gerade über diese Entführungsgeschichte der Blogerbe.
Das Ding läuft doch auf Netflix.
Ich werde oft öfter gefragt, so von großen Verfahren, was ist deine Meinung dazu? Und ich sage immer, ich kann dazu nichts sagen, weil ich die Interna nicht kenne. Ich kenne die Akten nicht. Und das ist hier genau das Gleiche.
Weil du hauptberuflich Richter bist und nebenbei nur Weltmeister im Bierbrauen.
Genau. Oder andersrum. Jedenfalls weiß ich das nicht. Und ich kann wie euch nur spekulieren. Es kann auch sein, dass es da interne Gründe gab, die nicht öffentlich werden sollten. Dass er vielleicht irgendwem oder die beiden negativ aufgefallen sind, aus irgendwelchen Gründen, man weiß es nicht.
Ja.
Es kann auch sein, dass man die wirtschaftliche Kompetenz da irgendwie mehr stärken wollte, dass die Leute da, die da...
Nochmal, auch ich bin bei dir, ne?
Keine Ahnung.
Ich bin zu 100% bei dir, aber auch das sind ja Sachen, die man kommunizieren kann.
Ja, natürlich.
Ja, verdammt nochmal. Ja, das ist ja genau der springende Punkt. Also das würde ich mir halt manchmal wirklich so doll wünschen, ja, dass Leute halt eben auch mit Negativität in der Kommunikation einfach mal offener umgehen. Das ist doch nichts, wo einem einen Zacken aus der Krone bricht.
Erklär es mir einfach.
Ja.
Und gegenüber den Betroffenen vor allem.
Ja,
ne? Also das genau scheint ja offenbar nicht geschehen zu sein.
So, und deswegen...
Auch das wissen wir nicht genau.
Wir tänzeln jetzt auf Zehenspitzen von dem dünnen Eis runter, auf dem wir uns bewegen. Ich finde, das haben wir unter den gegebenen Umständen einigermaßen hinbekommen. Deutlich sollte
ich mochte deinen Tulup.
Ja, den dreifachen Rittberger.
Der Rittberger.
Ich glaube, wir können rausgehen aus der Nummer, indem wir sagen, also wir haben deutlich gemacht, dass wir das in Gänze nicht verstehen. Ja,
wie oft ist mir das schon passiert im Leben?
Dass ich nach dem Podcast meinen Job noch behalte.
Ja. CC.
Ja.
Also,
wir kennen eine gute Consulting-Agentur.
Sei es wie es ist. Ich würde sagen, vielleicht ändern wir den Titel noch in Freiheit für Dirk Wintermann.
Freedom. Ach man.
Aber nein, also es sollte deutlich geworden sein, welche Problematik wir hier sehen. Und ich fände es ehrlicherweise auch nur konsequent vom Verein, sich jetzt, wenn dann nicht auf die Kritik der Podcast-Szene, dann doch wenigstens auf die Kritik, die ja auch in der medialen Berichterstattung deutlich geworden ist, glaube ich, hier und da, wenn auch nur zaghaft, sich zumindest mal so weit zu bewegen, als dass man erklären könnte, was das Prozedere eigentlich letzten Endes dann genau ist.
Das Krasse ist ja, dass es ja nicht mal für Kritik reicht, wenn man es ernst meint, wenn man nicht gerade die Bild-Zeitung ist, ja, sondern es sind ja wirklich nur Fragen im Moment, ne?
Ja.
So, ne? Es gibt ja nicht mal irgendwie irgendwas, was man belegen könnte, wo man jetzt sagen könnte, das kann ich wirklich mit Fug und Recht kritisieren, sondern ja, vielleicht kriegen wir es irgendwann erklärt.
Erklärt, genau. Hm. Ja. Ich würde sagen, wir haben noch genau eine Sache auf dem Zettel und die sollten wir jetzt abfrühstücken. Rate die Aufstellung und Tipps.
Nee, wir müssen auch noch das Worum-Podcast Bier öffnen.
Ach, ja, das können wir auch off the mic machen.
Ja,
dann hol sie jetzt, komm, dann nimm
sie jetzt. Komm, ne? Wir haben jetzt schon.
Hm. kurze stilistische Pause, weil Thomas zum Kühlschrank stolziert.
Guck mir auf den Arsch.
Ja, das ist ein schöner Übergang vom Thema Aufsichtsrat zu guck mir nicht auf den Arsch.
Ich habe noch ein
noch Gläser.
Ich habe noch einen Max Kruse Becher für dich.
Ja, das ist geil.
Der ist ungenutzt, ne? Übrigens.
Ich habe so gelacht in der letzten Folge, dein Bild, dein Vergleich Boniface mit dem großen Nutella Sommer von Ailton und Max Kruse an den ersten Spieltagen.
Ich darf öffnen, ne?
Das mochte ich sehr.
Oh, bitte öffnen Sie, genau.
Okay, also rate die Aufstellung und Tipps fehlen ja noch für Heidenheim. Und auch die Frage, worüber ich auch nachgedacht hatte durch den Ausfall und durch den Gegner Heidenheim. Und ich sag mal, wir richten uns auch ein bisschen nach dem Gegnerstrategie von Horst. Wäre auch eine Dreierkette wieder möglich?
Ja, da bist du im Zweifel bist du dann derjenige, der die Expertise hat. Aber also ich und jetzt auch mit zwei Bier drin, ne?
Zweieinhalb.
Wir sollten schon mit dem Anspruch hinfahren, da was zu holen, oder?
Ja.
Also wann und gegen wen, wenn nicht gegen Heidenheim?
Ja. Dornige Chance.
Ja, ich schreibe mit, genau.
Ja.
Also deswegen, lass es drei Bier sein, der Euphorie wegen, würde ich mich, glaube ich, hinreißen lassen zum Vorpreschen, was RDA angeht.
Aber sag mir erstmal, wo nimmst du den Anspruch her?
Wir könnten anfangen mit dem Kaderwert.
Wir machen weiter. Wir könnten anfangen mit dem Anstoßen.
Ja, okay, dann fangen wir mit dem Anstoßen an. Nochmal,
Max Kruse.
Danke für das Worum-Bier.
Ja. Original Worum-Bier, selbst gebraut. Danke an alle, die dabei waren.
Mmh. Ist das lecker.
Das ist geil.
So. Anfangen kann man, glaube ich, wirklich bei...
Dein Anspruch ist Auswärtssieg.
Ja, warum hältst du mir jetzt aber den Becher so ins Gesicht? Wolltest du irgendwas zum Bier sagen?
Nein.
Ja, achso, okay. Mein Anspruch ist Auswärtssieg, weil ich sage...
Zum Bier sagen?
Ich gucke verliebt in den Schaum.
Ja. Das kenne ich.
Ja, bist du eifersüchtig, ne? Die Mund-zu-Mund-Beatmung vorhin hat dir wohl gefallen.
Verliebt in Bierschaum schauen, das kenne ich. ich gucke nach Heidenheim mit dem Anspruch Auswärtssieg, weil ich halt sage, Kaderwert.
Weil es geht. Weil es möglich ist. Es geht.
Sollte es sein.
Ja, wir sind eigentlich, auf dem Papier sind wir doch gut genug.
Wir sind vor allem auf dem Papier sind wir besser. Also,
ja.
Also ich glaube, das selbst, fliege ich nicht zu hoch, mein kleiner Freund, wenn ich das behaupte. Deswegen wäre das wahrscheinlich schon die Begründung dafür, warum ich.
Aber auf dem Papier waren wir immer besser und wir sahen nie gut aus in Heidenheim.
Ja.
Ja, ich kann mich noch erinnern an eine zur Halbzeit 0-2, dann kommen wir auf 2-2 ran und verlieren es 2-4. Das erinnere ich noch.
Ja.
Unter anderem mit einem wunderschönen Freistoß von Marvin Ducksch, wenn ich das noch irgendwie rede. Egal. Also daran will ich gar nicht zurückdenken, aber da muss was drin sein.
Ja. Weil es auch Heidenheim gerade, ne? Also die halt auch, wir sprachen ja ganz oft in den letzten Folgen, in welcher Phase kommt welcher Gegner. Für die war die Länderspielpause gut, die haben sich gesammelt und so, ne, sind aber komplett gerupft. Ja, so. Wie ist die Strategie? Ich glaube, trotz der Ausfälle, meinte ich ja eben schon, so mit Dreierkette kurz mal überlegt, aber ich glaube schon, dass wir Viererkette spielen. Wolltest du steil gehen mit gerade die Aufstellung oder soll ich anfangen?
Du bist doch gerade im Flow, mach du mal.
Ich glaube an Viererkette. Und ich glaube, dass Koulibaly links verteidigen wird, Friedel auf halblinks geht, Pieper reinkommt und rechts Sugawara.
Boah, ja, das schreibe ich auf. Wer hast du auf links?
Koulibaly.
Okay.
Der ist Linksfuß, der hat die Schnelligkeit, der hat das Aufbauspiel und der hat eine Seite zu verteidigen, wo den gerade mit Conte ihr gefährlichster Konterstürmer, das ist so ein Typ Jinma, aber technisch schlechter als Jinma.
Das geht.
Ja, ist ein anderes Thema. Du hattest noch eine Frage zu Jinma auch, da sollte ich dich dran erinnern, ganz zu Anfang. Aber ist ein anderes Thema. Wo der weggebrochen ist, wo jetzt, glaube ich, ein Ibrahimovic was auf dem Trikot ganz gut aussieht, aber auf dem Platz noch nicht so. Also den kann er kontrollieren. Ich glaube, er ist spielintelligent und qualitativ gut genug. Ich glaube, Koulibaly spielt links. Dadurch kann Friedel wieder auf seine Position. Und du hast den Vorteil, du bringst mit Pieper auch noch Kopfballstärke rein, die du brauchst gegen ein Team wie Heidenheim, das mit Mainka und solchen Leuten gerne mal und Schöppner
und
gerne mal nach Standards
trifft. Und Friedel hat dann und Koulibaly hat dann mit Friedel immer noch den erfahrenen Mann neben sich, der ihn dirigieren
kann. Super Gedanke, ne? Denn das sagte Friedel ja auch, dass er auch früher dankbar war, wenn ihn jemand gestellt hat. Spricht vieles dafür, würde ich mal so steil gehen. Wie seht ihr das?
Ja, bin ich wahrscheinlich dann am Ende dabei. Steffen hat ja auch noch die Nebelkerze gezündet. Oh, man kann auch sogar Vara auch links spielen lassen.
Ja, das wir haben 1000 Möglichkeiten draußen. Ja. 1000.
Das glaube ich auch nicht.
Bei uns in der Fanclub-Gruppe gab es den Vorschlag, wir könnten doch Martin Harnik als rechten Verteidiger nochmal
reaktivieren. Oder Opitz irgendwo wieder herholen.
Mist, dass wir ihn verliehen haben. Aber so viel zum Thema, wir haben 1000 Optionen. Ja. Gehst du auch mit?
Ja, würde ich glaube ich auch unterschreiben. Also als wahrscheinlichste Variante. Ja. Auch hier, wir können nicht in seinen Kopf reingucken, aber ich denke doch, dass wir mit Viererkette spielen werden.
Aber in seinem Herz. In
genau der gleichen Konstellation auch.
Glaube ich auch.
Ja.
Übrigens mittlerweile, Horst nannte ihn Kuli. Kuli. Das war beim Fußball auch mein Spitzname. Kuli, ich war halt ein bisschen talentierter, muss
dann
man
weiß,
sagen.
Dann weiß ich schon, was ich dir zum Geburtstag schenke.
Nein. Ach so. Nein. Mittelfeld.
Dann würde ich mich ins Mittelfeld vortrauen.
Bitte gerne.
Das ist auch, glaube ich, eine relativ leichte Übung.
Ja.
Da bleibe ich, glaube ich, bei Linen, Stay, Puertas.
Ja.
So.
Soweit ist leicht, aber wie steckst du die Puzzleteile zusammen? Stichwort Puertas, der ja immer weiter nach hinten rückt.
Gute Frage, wenn man es wirklich jetzt dann aber wieder betrachtet mit einem 4-3-3, also ist halt die Frage, wie spielen sie es, ne? Also machst du ein 4-5-1 draus oder machst du ein 4-3-3 draus? Ich glaube, gegen Heidenheim haben sie das Selbstverständnis, Druck zu machen und dann werden sie es im 4-3-3 spielen und dann spielt es.
Das auf der 10.
Ja. Nee. Ich würde Puertas eher, also wie sieht das Dreier-Mittelfeld aus?
Du denkst eher an Sechser-Linien, das ist klar.
Ja, genau. Ne?
Dass
genau,
er so eine Art Defensiv-Quarterback spielt und dann denkst du eher an zwei Achter.
Genau, richtig.
Ja, ja.
Das wäre, die dann halt situativ so ein bisschen rausrücken, ne? Und so
macht
sich
Sinn.
Mit den Außenstürmern irgendwie absprechen.
Ja.
Weil dann hättest du halt Puertas und Stay auf einer Linie.
Ja.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann finde ich ehrlicherweise die vordere Reihe finde ich viel spannender.
Ja.
Ne, weil du halt, du musst die Rolle von Schmied finden. Ich finde es ehrlicherweise ein ganz großes Problem, dass wir offensichtlich, oder dass Steffen auch noch am Rumdoktern ist, wo er ihn sieht und wo er ihn haben will. Ne?
Das war das, was ich vorhin meinte mit dem Austarieren.
Ja.
Ne? Dass du zwar für Puertas das Beste, ne, die beste Range finden willst, aber gleichzeitig mitdenken muss, dass du dadurch bei Schmied Einbußen hast in der Qualität, ne? Weil sein Tanzbereich betroffen ist. Ne? Das ist dieses Austarieren. Finde ich einen super interessanten Gedanken mit Schmied.
Also ich glaube, dass wir es wieder so sehen werden, wie gegen St. Pauli. Ich glaube, dass Schmied wieder die falsche Neun spielen wird.
Ja.
Ich glaube, dass er es wieder flankieren wird mit einem Jinma und
Bangula.
Bangula.
Bangula, ja.
Über den haben wir gar nicht bei der Transferbilanz gesprochen.
Der ist, glaube ich,
absoluter Volltreffer.
Ja.
Ja, aber als Neuzugang.
Also, Transferbilanz,
ein absoluter Volltreffer.
Ja. Ja. Kannst du einen Haken hintermachen.
Und das ist ein Spieler, der hilft dir bei Spielen wie in Heidenheim.
Ja,
das ist genau das. Heidenheim, ich gehe komplett mit bei dir.
Ja.
Ich glaube, Schmied wieder als falsche Neun macht total Sinn, weil es da Ähnlichkeiten gibt zum Setting gegen St. Pauli, wo du auch eine sehr massive, körperlich starke, große, breite Innenverteidigung hast. Ne? Hauke Wahl, Mainka. Ne? So. Und wo man schon gesehen hat, wie Schmied die nerven kann. Ne? So, du guckst auf die Uhr. Du, jetzt guckst du gerade so, wie vorhin, als der Rechner abgestürzt ist.
Und du, red doch einfach, tu doch, also warum musst du die Leute immer mit teilhaben lassen an dem, was hinter dem Mikrofon passiert?
Kein Kind wird's
alles, was ich jetzt tun muss, ist einfach nur, meiner Frau zu schreiben, Thomas kommt wieder nicht zum Ende, ich komme eine Stunde später.
Ja, ich warte noch auf die zweite Mund-zu-Mund-Beatmung.
Ja, ja, die kommt
so,
noch.
So ist es doch. Ja. Aber deswegen...
Bitte vertragt euch wieder.
Passiv-aggressiv kann ich, Florian.
Der Richter wieder auf Ausgleich bedacht hier. Was mögen wir gar nicht.
Ja,
da halte ich noch mal die Raute mit dem Kackhaufen hoch.
Ich bin halt kein Trennungskind. Ne?
Ja.
Nur fürs Protokoll, ich auch nicht.
Thema Vaterkomplex und Horst hatten wir heute auch schon. Nee, aber ich glaube, das passt ganz gut, zumal Horst ja auch, ne, denk wie Horst denkt, ne? Boniface ist noch nicht so weit. Ne? Und er muss einen Platz für Schmied finden, weil er sieht schon Puertas zentral eher, ne, auf der 8. Und da bietet es sich doch an, Schmied wieder dahin zu stellen. Ich glaube, der wird auch wieder einen Impact haben. Und Bangula wird Impact haben durch die 1-gegen-1-Situation. Und wenn du dir anguckst, wie Heidenheim spielt, die sind ja noch defensiv ausgerichteter als St. Pauli. Ne? Die spielen ja 4-1-4-1. Das heißt, du hast drei reine Verteidiger, reine Abräumer und rechts Traoré, der ab und zu mal mit nach vorne geht, als rechter Verteidiger. Davor hast du einen Dorsch, der nichts anderes spielt als Christian Groß früher, ja, der nur abräumt. Und dann hast du noch eine Viererreihe, die praktisch im Zentrum nochmal aus zwei defensiven Mittelfeldspielern besteht, mit Schöppner und so Kerber oder so, den man gar nicht kennt. Aber das ist so ein massives Bollwerk, wo dir hohe Bälle oder so wenig bringen. Du musst die spielerisch auseinandernehmen, du musst 1-gegen-1, deswegen ist Bangula wichtig. Und so Faktoren wie Schmied beim 1-0 gegen St. Pauli, ne, der sich da reinwühlt. Deswegen, ja.
Okay. Also sind wir in der Aufstellung, sind wir eigentlich deckungsgleich.
Ja, wie langweilig. Florian, was denkst du?
Ja,
sag irgendwas anderes, sonst wirst du nicht mehr eingeladen.
Also ich würde sagen, ja, vielleicht, dass das Grill spielt statt Njima.
Ja, ist dann letzten Endes, also Gröll anstatt Jimmer ist wahrscheinlich letzten Endes dann trainingsleistungsabhängig, würde ich sagen. Bangula war jetzt mit der Nazio unterwegs.
Gröll auch.
Ja, aber.
Das spricht eher für Jimmer, ne?
Ja, aber ich wollte gerade nochmal sagen: Automatismen in Bezug auf Puertas und Bangula oder Bangula Sturmspitze auch schwierig zu erarbeiten, weil halt eben nicht da im Training. Deswegen, das müssen wir uns angucken, aber ich würde jetzt einfach mal dabei bleiben. Also ich glaube, Bangula ist halt von der individuellen Klasse her
das
so.
Macht uns besser.
Ja, und deswegen wird der, glaube ich, spielen. Für Boniface reicht es in der Startelf nach wie vor nicht.
Den würde man ja gerne mal aufrufen, aber das reicht noch nicht. Ne?
Also Grilli hat jetzt in der letzten Zeit, also Steffen hat beim letzten Mal Njima den Vorzug für Grilli gegeben. Und dann sind wir wieder beim Punkt, das können wir jetzt vielleicht, weil wir haben ja jetzt doch nochmal eine Stunde, weil meinen Zug erwische ich nicht mehr, dann können wir das jetzt auch nochmal ausweisen. Ja.
Deswegen guckst du so traurig.
Können wir nochmal zumindest darüber sprechen, Njima im Vergleich mit Grill, was ist er für dich? Wer ist für dich der spannendere Spieler? Wer ist für dich derjenige, der den Vorzug erhalten sollte in einerseits, andererseits fragen, weil Njima ist jemand, wir haben uns in den ersten Spielen darüber unterhalten, dass er halt eben in seinen Leistungen durchwachsen, könnte noch ein bisschen besser sein, aber auf dem Zettel stehen halt eben auch, jetzt war es zwei Tore, also auf jeden Fall trifft er,
ja,
auch wenn wir ihn in bestimmten Situationen schon auch outgecallt haben für hat er wieder eine Chance vergeben, er macht sie trotzdem, er macht das Ding gegen Gladbach super.
Ja. One-Trick-Pony, aber den Trick kann er.
Ja, und er kriegt aber sein Tempo wieder. Ja. Wir haben da mal darüber gesprochen. Ne? Wird er langsamer? Hat er ein Problem mit dem Tempo? Nee, das kriegt er wieder.
Ja.
Und ich glaube deshalb, dass der halt eben, wenn du das Spielen nicht komplett auf ihn ausrichtest, aber in bestimmten Situationen auf ihn zuschneidest, kann der Typ noch eine echte Waffe werden.
Ja.
So. Und dann sehe ich ihn ehrlicherweise auch vor Grilli.
Ich auch.
So.
Also für mich ist Jinman Flügelspieler.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Also er ist niemand, der die
Flügel und Konter,
der die Neun spielt. Ja. Und Grüll und Ginmar, es ist eigentlich schwer zu vergleichen. Sie sind beide Flügelspieler und haben beide schon auf der Neun gespielt, weil sie da aushelfen mussten und sind da beide nicht so richtig gut. Ne? So. Und haben aber beide, und selbst als Flügelspieler sind die schwer zu vergleichen, weil die komplett unterschiedliche
Skillsets haben.
Ja,
ja, aber für mich ist es halt ehrlicherweise so, Grüll hat für mich ehrlicherweise den schwierigeren Stand, weil er halt der Konkurrent von Bangula ist. Auch bei Steffen.
Wegen der Seite.
Ja, wegen der Seite. Ja. Genau. Und Ginmar hat seine besten Spiele über rechts gemacht. Also auch gerade ganz am Anfang, als er ins Profigeschäft gekommen ist, seine Top-Spiele über rechts.
Ja.
So, ne? Also gerade auch mit diesem Einstarten, ne? Und auch, auf der rechten Seite für Verwirrung sorgen und für Tempo sorgen und so. Und ich gerade auch mit der Flexibilität, die du im Kader hast, wäre halt meine Frage oder mein Wunsch, das in die Richtung zu entwickeln. Mhm. Ja, also halt eben auch ganz bewusst zu gucken, ob du nicht, ist eine gute Frage, sag mal, was du als Taktikfuchs denkst, noch deutlicher auf Flügelspiel gehen. Ja, ist das eine Option? Das geht eigentlich nur, wenn Boniface explodiert, oder?
Ja, ich glaube auch gar nicht, dass das der Plan ist, dieses klassische Flügelspiel außen durch und dann hohe Flanke und dann hast du so einen Neuner vorne drin, sondern der Horstball ist ja eher Kombination. Ne? Ja. Das zeigen auch so Daten jetzt aus der Saison bisher. Ne? Also wir sind jetzt nicht das Team, das bis zur Grundlinie durchgeht und dann den Ball hoch rein flankt so, sondern der Horstball besteht ja eher daraus, dass der Mittelstürmer rauskommt und mitspielt, dass es über Kombinationen geht, über Durchstecken, ne, über Laufwege, über nach innen ziehen. Das macht ja Bangula zum Beispiel auch so stark.
Und das können ja Grüll und Jim auch.
Ja, aber ich sehe zum Beispiel, wenn es darum geht, auf der Neun auszuhelfen, die Position, wo jetzt Schmied geparkt wird, sehe ich Grüll vor Ginmar, ne, weil Grüll für den Horstball da bessere Skills im Zusammenspiel mitbringt. Auf Außen sehe ich eher Ginmar vor Grüll. Und ich glaube, jetzt gegen Heidenheim auch auf jeden Fall Ginmar. Und ich glaube, das ist ein gutes Spiel für ihn jetzt.
Aber Ginmar vor Grüll, weil Grüll halt auf seiner Seite einen fitten Bangula vor sich hat, oder?
Ja, und weil du halt solche Spieler, die halt eher im Zusammenspiel, hast du ja drin mit
Puertas, also dann sind die vorderen drei für dich Bangula, Schmied, falsche Neun, Ginmar rechts.
Ja,
sehe ich auch so. Okay, Tipps.
War das deine Frage von vorhin mit Ginmar? Ich wollte dir noch eine Frage stellen zu Ginmar.
Genau, das war das. Also die Tatsache, dass man die Kritik an Ginmar ein bisschen ausklammern sollte, nämlich Chancentunnel, ne? Er ist trotzdem jemand in einer Konstellation, die sich gerade versucht zu finden, der immerhin bislang zweimal getroffen hat.
Es geht um die Kritik an Ginmar.
Es geht vor allem darum, ob das jemand ist, auf den man weiter setzen sollte.
Ja.
Ob das jemand ist, wo wir sagen können, okay, failed oder nein, wart mal ab, der wird noch richtig wichtig.
Grüll hat er noch gar nicht getroffen, glaube ich, ne?
Nee, aber zweimal Latte und so. Ne?
Ja, und Grüll, also, ist halt einfach ein, muss man im besten Sinne, im offensichtlichen Ackergaul.
Ja.
So, ne? Der ist halt wirklich im Anlaufen und so ist der einfach gut. Und der ist auch ein guter Wandspieler und so.
Ja.
Der ist halt im Abschluss manchmal noch ein bisschen, der ist halt ehrlicherweise der ist halt klinisch, wenn es halt um dieses so Durchstecken und dann am Torwart vorbeilegen.
Ja.
Da ist er halt gut. Ne?
Ja.
Aber so dieses kreieren, jemanden auswackeln, mal aus 20 Minuten abschließen.
Da ist Ginmar besser.
Ja. Und zu deiner Frage, ich glaube, Ginmar, ich würde schon noch weiter auf den setzen, aber nicht die Spiele im Zentrum bewerten. Das ist ein Flügelstürmer.
Ja, sehe ich auch so. Und deswegen ist er für mich auch jemand, der stark situativ eingesetzt werden muss. Ne? Also jemand, der in der Flexibilität, die Steffen hat, entweder seine Rolle hat oder eben nicht.
Ja.
Ja, und das halt, deshalb halt eben dann auch Spiele haben wird, wo er einfach nicht spielt. Möglicherweise auch, obwohl er im Spiel zuvor zwei Tore gemacht hat.
Weil er nicht zum Matchplan passt, ne? Ich glaube, jetzt gegen Heidenheim ist ein geiles Spiel für ihn.
Ja.
Du hast relativ große, stabile Innenverteidiger. Innenverteidiger, das kann das.
Aber ein defensiver Block, ne? Da hat er Schwierigkeiten mit. Ne?
Ja, aber.
Aber hüftsteif so ein bisschen.
Ja, aber es geht dann darum, mit genau diesem Horstball, mit Kombination One-Touch vorne, der, ne, Schmied auf falsche 9, kommt raus, lässt den Ball springen und dann musst du im richtigen Moment den Ball zu Jinma durchstecken. Ne? Das muss eine Strategie sein, auf die du setzt. Und dann hat er die Schnelligkeit, wo dann das Bollwerk, Mainka und so eben nicht mehr.
Aber das klingt ja schon nach Hoffnung für Samstag bei euch.
Ja, es klingt ein bisschen nach Hoffnung, aber ich habe so ein bisschen diesen Heidenheim-Respekt grundsätzlich. Du willst auf die Zielgeraden einbiegen, ne?
Ich will einen Tipp von dir hören.
Ja, ich will einen Tipp. Ja, ich hatte... Ich habe mich jetzt selber so in positive Rage geredet. Ich war eigentlich bei einem eher defensiven Tipp von 1-1 oder 2-2.
Ja.
Denk jetzt aber gerade, wenn das alles aufgeht, ey, wir sind eigentlich so viel besser.
Ja.
Und wir
das
haben worum so
Bier
viel
wirkt.
Weiß ich nicht so.
Aber wisst ihr, was ich meine? Also eigentlich, wenn wir spielen nicht mehr mit Christian Groß und Leo Bittencourt und Toni Jung und so. Und da waren wir auch schon die Favoriten. Und ich glaube schon, dornige Chance, ey. Und diesmal greifen wir rein.
Sag es.
Genug Hornhaut. Wir gewinnen das Ding. 3-1.
Ach, scheiße, du Arschloch.
Was denn?
Das wollte ich doch sagen.
Kommt hier ein bisschen schärfer rein.
Das wollte ich doch sagen. Das nächste Mal lege ich vor. Also,
was bringt mir so eine
Beleidigungsklage? Also ich bin...
In den USA 50 Millionen. Ja.
Kannst du hier auf den Tisch liegen lassen, mein
Freund. Ich bin ähnlich optimistisch, aber im Gegensatz zu dir von Anfang an und nicht mit. Ja, eigentlich bin ich nur unentschieden. Ich bin schon, und da du 3-1 gesagt hast, und das wollte ich eigentlich sagen, gehe ich auf 3-0. Ich glaube, dass wir das defensiv gerade auch mit der Ernsthaftigkeit, die die Kollegen Koulibaly und Friedel an den Tag gelegt haben, gegen Mannschaften wie St. Pauli, dass wir da gegen Heidenheim wenig Probleme haben werden.
Glaube ich, die Offensive bei denen ist wirklich so eine Katastrophe.
Ja, und es fallen jetzt auch noch so wichtige Leute aus. Also ich sage 3-0 und ich sag dir auch, und das würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass Boniface trifft, denn dann würden wir einen Schritt meinem Hot Take näher kommen, dass es bei dem Jungen, egal ob austrainiert oder nicht, einfach nur den Knotenplatzer braucht, um wichtig zu werden.
Meinst dann, du, dann macht er den Konter?
Ich glaube in der Tat, dass er in diesem Spiel etwas früher kommen wird und nicht mehr nur als Konterspieler. Und dass wir von ihm nochmal eine schöne Aktion sehen werden. Toi, 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 hoffe ich sehr. Denn ich glaube halt eben auch wirklich, dass im besten Sinne die Zeit für uns spielt im Falle Boniface. Und mit jeder Woche, die wir gewinnen mit Boniface, wird der Typ austrainierter, wird sich mit den Leuten besser verstehen. Und es wäre ein Traum, wenn man irgendwann zu dem Schluss käme, dass dann spätestens zum Ende der Hinrunde, Anfang der Rückrunde, wir da vorne eine Macht in der Box haben, die uns noch viel Spaß machen wird.
Ich möchte so eine Geschichte wie vom dicken Michi bei den Teufelskickern, der dann zum Helden wird. Und alle lieben
Tsubasa,
ihn.
Sag ich
und mir. Alle tragen ihn aus dem Stadion.
Der perfekte Schlussstrich. Ihr Lieben, wir haben jetzt eine sehr lange Weil-Präsenz-Folge. Das scheint bei Thomas und mir und dann letzten Endes auch bei Florian immer irgendwie eingepreist zu sein.
Es war Absicht, ich bereue nichts.
Wir sind Extra-Time, Relegation, 2 Spiele plus Nachspielzeit haben wir jetzt absolviert, deutlich über der 2-Stunden-Marke.
Echt?
Guckt mal, dass ihr es irgendwie hinbekommt, noch vor dem Heidenheim-Spiel. Das ist heraus eine dornige Chancen, ja, diese Folge noch komplett gehört zu bekommen.
Never catch the falling knife.
Ja, genau. Ihr hört uns. Achso, Florian.
Ja.
Was tippst du denn?
Ja, was tippst du denn?
Ja, gut, dass du mich noch fragst. Also, ja. Tiert und federt mich, aber ich glaube, wir spielen 1-1.
Buh! Ja. Beste Ende des Podcasts in 253 Folgen.
Also ich möchte jetzt nicht die Nadel über die Schallplatten ziehen, aber ich glaube, wir sind immer noch in der Entwicklung. Wir spielen auswärts in Heidenheim, die auch jeden Punkt brauchen, die sich auch denken, Werder Bremen ist ein aus unserer Sicht schlagbarer Gegner. Ich würde eure beiden Ergebnisse sofort unterschreiben wollen, aber ich glaube tatsächlich, dass wir uns schwer tun werden, auch mit den Verletzungen, auch mit den Länderspielen, die auch hinter den Spielern liegen. Und ich glaube, dass es nicht so einfach werden wird. Ich denke, einen Punkt werden wir mitnehmen.
Wenn ihr eure Meinung zu Florians Tipp ihm direkt mitteilen wollt, müsst ihr über Blue Sky nach Florisay suchen. Ja. Ich bleib dabei. Das habt ihr nicht gehört. Thomas und ich, wir sind gewohnt optimistisch. Die Lululand lässt grüßen.
Florian, du findest ganz alleine raus.
Ja, genau. Also, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir ziehen hier genau einen Strich. Das war ein langer Abend.
Den USA verklagt.
Und ihr Lieben, haut rein, kommt gut ins Wochenende. Einen Freitag noch und dann ist gut, zumindest wenn ihr es direkt hört. Also, wir grüßen euch, wir wünschen euch viel Spaß, wir drücken die Daumen fürs Wochenende und dann gucken Thomas und ich, dass wir möglichst zeitnah nach dem Spiel noch eine Folge machen, denn, Spoiler, Union ist dann ja am Wochenende drauf, da bin ich im Stadion, da habe ich die Kinder dabei, da ist Freimarkt, da brennt die Bude, kann ich auch schon für Folge 254 ankündigen, so wird es sein.
Ich denke nur von Spiel zu Spiel.
Also ihr Lieben, haut rein, bis dann.
Gutes Spiel und danke fürs Hören. Thank you.